viel gehasselt, du hast so viel gegeben. Es ist mal wieder Zeit für ein Break in deinem Leben. Du hast so viel gemacht, du hast so viel getan. Du bist mit deinem E-Scooter durch die Stadt gefahren. La 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 la.
Hey, einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Das war die Bärenklasse aus der Grundschule in Bad Münder. Liebe Grüße.
Liebe Grüße, es ist die große Kendersendung. Es ist fest und flauschig. Und Jan, es ist tatsächlich soweit. Es ist die letzte Sendung vor der Sommerpause.
Oh, es ist heute
ich werde in ein tiefes Loch fallen.
Ja, weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube erstmal nicht.
Ich doch. Also nein. Ich brauche die Sendung wie Superman das Kryptonit. Nee, Kryptonit ist ja das. Nee,
was, das, was er nicht braucht.
Was ist denn das, was er braucht?
Die Liebe von Lois Lane braucht er.
Die Liebe von Lois Lane und die Anerkennung seiner Eltern, die sind aber gestorben. Nee, die.
Nein, ja, Superman hat gar keine. Der hat Eltern, aber die leben nicht auf der Erde. Das ist ja ein Außerirdischer, mein Gott. Spoiler Alert, direkt zu Beginn.
Bei Superman, hast du den Film aus den 70ern gesehen, wo Marlon Brando den Vater von Superman spielt und, glaube ich, 5 Millionen für 3 Minuten gekriegt hat?
Den irdischen Vater oder den
den irdischen Vater, genau, wo sie ihn versteckt haben. Ich verwechsel das gerade mit Luke Skywalker so ein bisschen, oder?
Nee, geht ja gut los, ja, Mensch.
Das ist die letzte Sendung, man merkt, wir sind eigentlich schon mit einem Bein, sind wir schon im Urlaub, oder?
Ja, ich bin schon seit Wochen, ehrlich gesagt, so ein bisschen abgemeldet, weil es so wahnsinnig heiß war. Und je älter man wird, desto schwieriger hält man das ja aus. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf die nächsten Wochen. Wir werden uns wieder ein bisschen schreiben gegenseitig, das können wir schon mal versprechen. Und direkt zu Beginn, wir sind wieder da Anfang September bei Spotify.
Und ihr habt bis dahin die Möglichkeiten, alle alten Folgen nochmal zu hören. Ja. Hört doch mal so zwischen 2014 und 15 zum Beispiel oder so.
Nein, die gibt's doch gar nicht. Die 2014 geht erst los ab 2016.
Ach so, das sind ja die alten Radio 1-Folgen.
Es beginnt mit den Erdogan-Folgen 2016, wo ich im Nachhinein immer, ich habe es mir mal angehört, dann irgendwann dann doch recht offen über die Erdogan-Zeit, also sehr offen über all das gesprochen wurde, was da damals so passierte. Und,
aber das hatte ich auch menschlich gemacht damals.
Ja, das war der kurze menschliche Moment in meiner Medienkarriere, aber das ist seitdem zum Glück alles wieder vorbei.
Als das kurz alles gewackelt hat, einmal das ganze Kartenhaus gewackelt hat, aber nicht zusammengefallen ist, das kann man auch mal sagen.
Naja, kurzzeitig mal zusammengefallen ist, aber dann wieder aufgebaut wurde, viel mit Stahlkarten danach. Hört euch die alten Sachen gerne mal an, aber verurteilt uns bitte für nichts. Es wurden teilweise einige Sachen rausgepiepst, weil so ist das, wenn man lange mit dabei ist im Mediengame. Die Dinge ändern sich, man ändert sich selber, man wird schlauer, man wird auch in einigen Teilen dümmer. Es gibt nicht so viele Dinge, die nicht mehr gut gealtert sind, aber einige Sachen, die ganz schlecht gealtert sind, haben wir dann irgendwann mal rausgenommen, weil wir schlauer geworden sind, muss man wirklich sagen.
Also die von dir, weil ich kann mich ja nichts erinnern.
Bei dir ist alles immer prima gewesen, genau. Olli, komm, erste Frage, kurzer Ausblick nach vorne. Wie sieht dein Urlaub in diesem Jahr aus? Du bist ja normalerweise ein Mann der Fernreisen, Malediven, Ostasien, das ist nichts Fremdes für dich. Was machst du in diesem Urlaub, der jetzt uns bevorsteht?
Venice Beach, 6 Wochen und zwar direkt da. Ich bin die ganze Zeit nur an diesem Muskel...
Mit Paul Rübke?
Mit Paul am Muskelstrand und am Muscles Beach bin ich und versuche da mich dieses Mal, vielleicht treffe ich noch, wie heißt nochmal, Frequency, den Typen, der ist ja auch immer da, habe ich gesehen in seinen Insta-Stories. Der, wie heißt der mit Vornamen, der Frequency?
Jeremy Fragrance. Frequency. Jeremy Fragrance. Ja,
der hat der Radiogott.
Jeremy Fragrance. Frequency.
Na, und das ist jedenfalls mein Ding. Ich lasse mir also ziemlich, das mache ich alles, ich habe nämlich keinen Bock. Heutzutage, früher hast du angefangen mit einem Tattoo, da einen kleinen Schlumpf, da hier ein Spinnest. Ich mache gleich komplett. Einmal richtig, überall die richtigen. Und zwar diesen neuen Style, den die jungen Leute alle fahren, wo man hier mal so ein Reh hat und da was.
Aber
so.
Alles vorher geplant, also nicht so peu à peu, sukzessive, sondern einfach komplett alles schon aufgezeichnet. Noch mit einer Vorlage. Ich gehe mit einem alten Bild von Thomas D. zum Tätowierer und sag, machen Sie mich bitte einmal so.
Ja, das ist... Oh Gott. Ey, hast du auch gesehen? Ich meine, ich bin ja auch ein Freund von fleischloser Küche, aber Moby hat sich Vegan Love oder so richtig fett auf die Unterarme tätowiert und sieht einfach nur scheiße aus, finde ich. Also nicht, weil ich dir die Message nicht, aber manche Tätowierungen im Alter, wenn man ganz viel Geld hat, sind irgendwie merkwürdig, weil du lässt dir irgendwas machen, weil du denkst, jetzt ist sowieso egal, jetzt habe ich ausgesorgt, jetzt bin ich finanziell auf der sicheren Seite, glaube ich jedenfalls bei Moby, die hat einige Welthits gehabt. Und jetzt kommt mal gleich eine interessante Theorie von mir am Anfang der Sendung, Jan. Metallica Metallica, die Metalband, die du ja auch kennst, ja, die inzwischen eigentlich keine Metalband, sondern eine CDU-Rockband geworden ist. Die waren richtig geil, die ersten vier Platten. Und weißt du, was das Interessante ist? Hm. Keiner von denen war tätowiert. James Hetfield nicht, Lars Ulrich nicht, Kirk Hammett nicht und der Jason Newsted sowieso nicht. Ich weiß nicht, ob der heute inzwischen tätowiert ist. Das waren vier Typen, die am Anfang auch noch verpickelt waren, schlechter Haut, gerne Bier getrunken haben, Außenseiter waren und keine Tattoos haben und keine Videos gemacht haben und sich von all dem Scheiß, sag ich mal, ferngehalten haben, der so eine maskuline, geile Rock. Das waren einfach Typen, die haben alles weggebrettert. Die ersten Platten von denen sind das Beste, was es im Metal-Bereich gibt. Von der ersten Platte Kill 'Em All bis zur Justice for All. Die vier Platten, Monumente. Und dann haben sie so viel Geld verdient mit dem schwarzen Album. Und James Hetfield hat in ein paar Jahren angefangen, sich komplett dicht zu tätowieren. Überall an den Fingern, hier und da noch. Und ab da wurde die Musik Scheiße. Mhm. Und das ist leider so, die Tattoos haben denen nicht gut getan. Das ist eine Theorie, die ich schon vor Jahren aufgestellt habe. Ihr liebe Metal-Community, ihr könnt mir dazu schreiben, was ihr davon haltet. Ich glaube, ich mag das auch nicht, wenn jemand erst Millionär ist und dann anfängt, sich zu tätowieren. Dann lieber Post Malone, gleich die Fresse dicht und denken, das muss jetzt irgendwie klappen mit der Karriere.
Oh, mein Post, ja, ich halte das auch, also Tätowierungen als Symptom für ein bisschen zu viel Beschäftigung mit sich selber. Das ist ja so, ja, eine Theorie. Na klar, auch, es gibt natürlich auch das, die Tätowierung als Manifestation des Außenseiterstatus, also quasi früher
sehen. Und finde ich auch völlig cool, ne, genau, wenn man das nur macht. Aber wenn man dann denkt, so jetzt habe ich die 10 Millionen auf dem Konto, jetzt habe ich auch mein Haus, jetzt habe ich alles, jetzt lasse ich mich dicht tätowieren und zeig, was für eine geile Freidenkersau ich bin, dann ist das irgendwie alles manchmal mir zu...
Jeder, wie er möchte. Einfach. Lasst euch tätowieren, jeder, lasst euch nicht tätowieren.
Wie er will,
jeder, wie er möchte. Ne? Ich freue mich auch weiterhin in der freien Wildbahn gelegentlich mal über das ein oder andere Tattoo an der ein oder anderen halb versteckten Stelle zu schmunzeln, wenn jemand in der Fußgängerzone vor mir geht und ich dann sehe, wenn der irgendwie der sommerliche Oberarm gehoben wird und darunter ist dann irgendwie so ein Lena Meyer-Landrut-Ding oder mal irgendwie so ein Spruch auf der Wade oder sowas.
Finde ich alles cool.
Gucke ich mir gerne an und dann schmunzel ich auch gerne in mich rein und denke so, na, wann das wohl bereut wird oder ob es jemals bereut wird oder vielleicht auch nicht, aber trotzdem dann irgendwie lustig und amüsant. Nee, macht jeder gerne, wie er möchte.
Genau, und manchmal sehe ich aber auch so Tattoo-Typen oder Tattoo-Models, wie es so schön im Internet heißt, und die sind so perfekt und so gut tätowiert an allen, also so, wo man so denkt, wow, sieht das gut aus, mhm, wirklich. Da hat sich jemand sehr viel Gedanken mit sich selber, also sehr sehr auf, sehr lange vorm Spiegel gestanden, wahrscheinlich sehr lange überlegt, und dann ist das aber auch Perfektion. Da gibt es so eine, ich weiß nicht, so eine Norwegerin, die spielt so Gitarre, die wird bei uns in die Reels gepackt, und die sieht so aus, und dann sitzt sie da und ist, glaube ich, fast schon ganz schwarz tätowiert, aber sieht alles perfekt aus. Und manche Leute, die haben das halt drauf. Ich glaube, wir beide, das hatten wir schon öfter besprochen,
sehen einfach wie Idioten aus. Der Zug ist abgefahren. Ne? Und welchen Grind müssten wir fahren, damit das irgendwie in unsere Personality reinpasst? Es wird auf jeden Fall immer uncool.
10 Millionen auf dem Konto und nichts mehr zu verlieren, Jan.
Aber dann würde ich mich trotzdem nicht tätowieren lassen. Also erst recht dann nicht. Stell dir mal vor, ich hab angefangen mit Lotto spielen, habe ich schon erzählt, ne?
Ja, hast du eigentlich schon mal was gewonnen jetzt?
Ja, ich weiß, ich war absolut Lotto unerfahren und habe mich dann irgendwann zurückerinnert daran, dass die Dienstgruppe von meinem Vater mal Lotto gespielt hat und dass sie fast einen Millionengewinn abgeräumt hätten, wenn sie eine Zahl anders gehabt hätten. Die haben dann aber trotzdem irgendwie so 20.000 Mark gewonnen in der Wache Blumenthal und haben dann in Bremen Blumenthal, und die haben dann das immer haben als Tippgemeinschaft, und wir haben auf der Arbeit auch eine Tippgemeinschaft, da habe ich aber keinen Bock drauf, weil wenn ich Lotto gewinne, möchte ich das mit niemandem teilen.
Ja, ich auch nicht. Das wird mich nämlich richtig nerven, mega wenn ich nerven. Das auch noch mit jemandem teilen müsste. Und das sind vielleicht meine Zahlen, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich angefangen jetzt zu tippen. Ich habe aber festgestellt, es gibt ab und zu mal so, habe ich mal so 20 Euro gewonnen. Ich weiß aber gar nicht wann, weil es so unübersichtlich ist. Ich mache es auch mit App und habe dann das so ein bisschen als Reminiszenz an meine Herkunft. Gar nicht so sehr, dass ich irgendwas erreichen möchte oder jetzt glaube, dass ich gewinnen kann. Aber ich komme eigentlich aus einer Familie von Lottospielern. Es spielen eigentlich immer alle Lotto, weil das so das große, das war so die Abkürzung beim Aufstieg. Das war immer so das Versprechen. Oder machst halt mal einmal die Woche, machst du einmal Tippschein, mal einen Block machst du mal voll und vielleicht kannst du den ganzen Hassel dann auch sparen und gewinnst eine Million. Das war immer, in der ganzen Familie, ja, ist das voll so drin. Also auf der väterlichen Seite wird gern Lotto gespielt.
Weil man dann aber auch einen kennt, der schon mal im Lotto gewonnen hat, oder weil man einfach so naiv ist und glaubt, man gewinnt? Oder
nein,
es muss ja einen Anreiz geben, warum man damit anfängt.
Also, es ist immer angelegt, also in beiden Familien bei mir, das ist immer so der Satz, euch soll es mal besser gehen als uns. Und das war wirklich so als Aufstiegsabkürzung, als Abkürzung, um den Stress nicht mehr zu haben, den Struggle, dass man es probiert, lottomäßig mal irgendwie klarzukommen. Und irgendwie fand ich das einen ganz rührenden Gedanken. Ich habe auch mal aus dem gelesen, dass man das nicht versteuern muss, wenn man Lotto gewinnt. Auch völlig irre. Man gewinnt Lotto und dann muss man das nicht mal versteuern. Hä?
Das ist aber fair, das finde ich geil, dass man eine Sache man nicht versteuern muss.
Wohl auch bei Wer wird Millionär, wenn man da gewinnt, muss man das auch nicht versteuern. Also ich, als Promi glaube ich schon, aber wenn du als Normaler bei Wer wird Millionär gewinnst, dann musst du es auch nicht versteuern, was du da gewinnst. Es gibt wohl irgendwie so eine Gewinnspielausnahme beim Steuerrecht. Keine Ahnung.
Du kannst ja in Deutschland nur auf illegalen Wege reich werden. Der Steuer, ja, ist ja so. Kennst du so Sätze? Ja, in Deutschland, ja. In Deutschland kannst du ja eigentlich nur auf illegalen
Wege. Du, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
Du musst ja bescheißen. Ich meine, ansonsten, die Steuer nimmt dir ja alles weg. Du musst ja bescheißen, ne? Oh, da kennt noch diesen alten Witz. Warum klaut Robin Hood Deus? Hm? Er verteilt es unter den Armen.
Okay. Apropos, liebe Leute, wenn ihr Freiberufler oder Selbstständige seid, am 31.07., also in 10 Tagen, läuft die Abgabefrist aus für die Steuererklärung 2022. Corona hat ja einiges durcheinander gebracht. Früher war das immer so, ich bin Freiberufler genau wie du. Mein Leben ist geprägt durch das steuerliche Jahr, durch Steuerjahr und durch Fristen. Und früher war das immer so, ich wusste, kurz vor Weihnachten sollte man langsam anfangen. Dann hat Corona alles durcheinander gebracht. Und jetzt ist irgendwie das gültig, bis zum 31.07. darf man die Unterlagen abgeben, aber für 2022. Wir haben aber 2024 und trotzdem muss man dann immer Zinsen zahlen, wenn man was nachzahlen muss, dann muss man das immer nachverzinsen. Ist auch blöd.
Ja, aber zumindest. Ja, ach, das ist alles, ich bin einfach froh, dass ich das momentan hinkriege, die Steuer zu bezahlen. Du hattest noch nie Steuerschulden.
Bist du in diese Falle getappt, dass wenn man irgendwann mal anfängt als Freiberufler, hat man einen normalen Struggle und es geht immer auf und ab und man hat mal Geld und hat man kein Geld und dann hat man irgendwann einen festen Job, wo man regelmäßig Geld reinbekommt. Ja. Man gibt aber weiterhin, denkt man so, ach, wenn was auf dem Konto ist, dann gebe ich das immer schnell aus und irgendwann ein Jahr später kommt das Finanzamt und sagt dann, ja, aber Vorauszahlungsnachzahlung und Nachzahlungsvorauszahlung und dann muss man so eine obskure fünfstellige Summe bezahlen und dann denkt man, ja, aber wie denn?
Wie soll ich die denn jetzt zahlen?
Ja, das ist es nämlich.
Bei Radiosendern. Wenn man mal oft ein Jahr auf Tour viel gespielt hat und relativ gut verdient hat ein Jahr und dann das nächste Jahr nicht so viel getourt hat, weil man keine Platte draußen hatte, sonst was, dann wird man ja so eingestuft und dass dieses Einstufen, das finde ich halt, also ich finde, ich bin kein Typ, den man einstufen sollte, also wirklich nicht, weil mein Leben ist so schwankt so sehr in allen möglichen Sachen, das geht vom finanziellen bis zum Liebesleben so, dass ich denke, man sollte nicht so viel immer dieses ganze das ist nicht gut für gewisse Leute.
Es bricht regelmäßig Leuten das Genick, die irgendwie beim Radio anfangen zu arbeiten. Das weiß ich immer noch. Da gab es immer so neue Kolleginnen und Kollegen, die früher irgendwie bei Bremen 4 oder bei 1 Live angefangen haben. Das erste Jahr waren sie immer happy und im zweiten Jahr kam dann immer so, gar nicht, weil jetzt viel Geld verdient wurde, sondern weil das so, das ist schon was Besonderes, wenn man irgendwie nicht festangestellt ist. Ich komme auch aus einer festangestellten Familie, da war niemand freiberuflich. Und ich hatte auch die ersten Jahre so sehr damit zu kämpfen, dass man ja irgendwie frei ist. Und beim Radio war das erste Jahr, sind sie alle mal happy und im zweiten Jahr kommen dann die Briefe vom Finanzamt und dann kriegst du immer die Hose runtergezogen. Und dann sind sie alle mal, kannst du mir Geld leihen? Und es verleiht auch keine Bank gerne Geld. Und warum kann man eigentlich als Selbstständiger keine Rücklagen bilden? Warum kann man nicht sagen, dieses Jahr verdiene ich gut und nächstes Jahr verdiene ich vielleicht schlecht? Dann kann man das aber nicht mit ins nächste Jahr rübernehmen. Darf man nicht.
Ja. Ungerecht. Ich finde es auch ungerecht und ich plane ja tatsächlich, wenn wir hier irgendwann mal durch sind, ich bin ja noch verpflichtet, unseren HörerInnen und dir natürlich.
Wie lange eigentlich noch?
Das weiß ich auch nicht. Aber wenn das vorbei ist, dann werde ich nicht irgendwie 2 Wochen später mit einem neuen Podcast um die Ecke kommen. Das kann ich euch jetzt schon erklären, sondern wird erstmal eine lange, lange Podcast-Pause machen. Weil ich denke ja immer, das ist ja nun mal nicht möglich in diesem Gewerbe, in dem wir arbeiten, dass wenn wir mal ein Jahr Pause in diesen 13 Jahren gehabt hätten, ob wir dann noch geiler gewesen wären.
Nein, glaube ich nicht.
Du meinst, wenn wir aus dem Training
gehen? Nein, ich glaube, das ist ein Irrglaube zu denken. Also wir sind doch ein Laber-Podcast. Der Kern unseres Geschäfts ist einfach, jede Woche da zu sein und zu labern. Und wenn man dann mal denkt, man macht mal ein Jahr Pause, um kreative Energie zu tanken. Alter, was willst du denn für kreative Energie tanken? Es geht doch darum, dass es schwankt und dass es manchmal auch scheiße ist und dass ab und zu mal gerülpst wird. Das ist doch der Sinn des Podcasts. Alles andere, dafür haben wir andere Jobs. Ich könnte mir vorstellen, eines Tages, also sowieso das Genre Laber-Podcast, das ist, glaube ich, am Ende, eher so Special-Interest-mäßig. Also ich könnte mir vorstellen, nochmal so eine Nische, eine Fachnische zu erarbeiten. Das könnte ich mir schon vorstellen.
Sex-Podcast. Sex-Podcast mit Jan Böhmermann.
Nee, wie Hajo Schumacher.
Was macht der denn?
Der hat einen Sex-Podcast, aber das finde ich ganz charmant, einen Sex-Podcast für Ältere.
Wirklich?
Ja. Warte, ich guck nochmal.
Setzt man die VR-Brille richtig auf?
Nein, warte mal. Und Hajo Schumacher, Sex-Podcast. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Genau. Und zwar heißt der Podcast, ich frage für einen Freund. Und der ist von Hajo Schumacher zusammen mit der Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs. Und es gibt der ist vom Hamburger Abendblatt und die reden über, ich würde sagen, Sex für Ältere. Also dass man auch ab 30 noch Sex hat. Und da reden die ganze Zeit drüber. Und das sind beides, würde ich sagen, zwei ältere, was heißt älter? Normalaltrige Leute, die sexuell noch aktiv sind, weil warum nicht? Und darüber sprechen die. Und das gibt's alles schon. Diese Nischen sind schon abgedeckt.
Also ich wüsste genau, welche Nischen ich noch abdecken könnte.
Was würdest du machen?
Würde ich jetzt hier nicht...
Heavy Metal?
Nee, aber ich habe auch ein paar Nischen noch, die ich abdecken kann. Ich würde das dann natürlich in einem philosophischen Gewand präsentieren und möchte das hier nicht verraten. Vielleicht ist ja irgendwann wirklich nochmal...
Solange ich der Einzige bin, mit dem du einen Laber-Podcast hast, kann ich dir direkt mal jetzt offen sagen, wäre ich nicht eifersüchtig.
Wenn ich mit Sophie Passmann noch einen machen würde, wie wäre das denn?
Das würde ich mich freuen, jede Woche anzuhören. Ja. Auf jeden Fall. Rein mit dir. Das würde ich begrüßen, aber aus genauso wie ich im Schimpansenhaus vom Käfig stehe und mir das gerne angucke den ganzen Tag.
Oh Gott. Meinst du, das wird nicht gut sein?
Das wird super werden.
Das wird uns noch nie begegnet. Die macht einen mit Joko, die macht einen mit, die macht mehrere. Das weiß ich nicht.
Ja, warum denn auch nicht? Nee, das würde ich mir gerne angucken, aber da würde ich mich vor allen Dingen für die Zwischentöne interessieren, weil mich dann die Emotionen hinter den Kulissen interessieren, vor allen Dingen an diesem Podcast.
Meinst du, es würde nicht funktionieren? Wir würden nicht matchen?
Doch, es würde funktionieren. Ihr würdet super matchen und ich glaube, ihr wärt beide professionell genug, aber ich würde es genießen, diese Spannungskurven, dieses Auf und Ab. Ich glaube, es würde funktionieren. Aber wir haben, muss man wirklich mal sagen, wir haben eine magische Routine gefunden. Die ist Liebe, aber auch Professionalität.
Naja, Hass ist es nicht.
Nein, Hass ist nicht dabei.
Hass war in all den Jahren. Man kann ja auch mal
Hass ganz war nie dabei.
Weißt du was? Es ist die letzte Sendung heute. Ich kann mal Real Talk machen. Ja. Ich bin von unseren HörerInnen manchmal wirklich enttäuscht. Von den Leuten, die uns hören. Manchmal denke ich, wir reden hier so geiles Zeug, ne? Und nur wenn es mal einmal kurz für 3 Minuten ein bisschen lauter wird, wenn wir mal ein bisschen aneinander rasseln und das vielleicht sogar auch ein bisschen planen, dass man mal denkt, heute würde ich mal ein bisschen destruktiv sein, kann ich von meiner Seite sagen, dass ich das auch schön finde, wenn es mal ein bisschen wackelt und wenn es mal ein bisschen nicht perfekt ist und so und wir uns von anderen Laber-Podcasts, dann kommen sie alle und schreiben einen Sachen wie, ich finde das so scheiße, du hast Jan das letzte Mal das Wort nicht, ey, wir sind seit 13 Jahren Laber-Podcast, wir reden dazwischen, manchmal ist man auch nicht so stabil und sonst was, aber ich sag mal immer noch, dass wir geiles, qualitativ gutes Zeug labern, aber nur bei diesen ganz lauten oder unangenehmen Sachen gibt es da eine Menge Reaktionen.
Ja, und um das weiterzudenken, und wenn man sich auf die Bühne stellt und irgendwie Sachen raushaut, muss man eben damit leben, dass Leute das nicht gut finden, dann muss man am Ende kommt man immer zu sich selber zurück und nimmt das als Bewertung dafür, was man da eigentlich macht und ob man das macht, was man macht, richtig macht.
Aber ich bin ja selber schon mein strengster Kritiker, Jan.
Ach, ja, naja, manchmal sind wir auch selber natürlich nicht. Aber ich finde es immer lustig, wenn zum Beispiel wir Bewertungen machen auf der Arbeit, also auf der anderen Arbeit, welche Sendung gut war und welche Sendung schlecht war. Da gehen wir manchmal nach einer Sendung raus und haben das Gefühl, das war der beste Text, den wir jemals als Gruppe hergestellt haben. Und dann habe ich das auch noch irgendwie, weil ein guter Tag war und ich war gut drauf und irgendwie das Studio war kalt, auch gut performt und so, mega geile Sendung. Und dann kriegst du am Samstag irgendwie die schlechteste Quote ever. Und dann denkst du, aber woran? Und am Ende, du kannst es nur danach bemessen, was selber dein eigenes Gefühl ist und was deine Beziehung ist zu dem Material, was du richtig machst. Alles andere macht gar keinen Sinn, weil das so ein Auf und Ab ist und so unberechenbar. Und das ist so gemein, das klingt auch quasi nach der Gunst des Publikums sich zu richten. Man muss es ja nicht irgendwie so komplett übertreiben und das Publikum reizen und irgendwie das Publikum hassen. Aber
man muss es auch mal ärgern dürfen.
Ja, genau. Na, also ich finde es zum Beispiel auch kacke, wenn Westernhagen nicht mehr Dicke spielt oder irgendwie sexy und mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. So, ey, komm, Alter, dem hast du all deinen Ruf zu verdanken. Spiel mal für die Leute die Hits, die sind deswegen extra irgendwie nach Gelsenkirchen in die Arena auf Schalke gekommen und haben extra 150 Euro für die Tickets bezahlt. Dann spiel mal die alten Hits nochmal. Aber nur muss man auch nicht machen so, ne?
Muss man auch nicht machen. Und Dicke ist vielleicht auch okay, wenn es mal
ja, okay, Dicke spielt. Dicke, ne, finde ich eben mies, dass er das eigentlich nach Short People von Randy Newman total
adaptiert hat.
Das ist ja die ganze Geschichte, haben wir auch schon mal vor langer
haben
Zeit.
Haben wir schon.
Find ich übrigens,
und ich muss auch sagen, dass ich dieses Lied richtig geil früher fand und richtig
lange. Ich war auch ein dünner Typ und ich war früher.
Ich auch.
Das war für mich ein empowerndes Lied, weil ich war so dünn als Kind. Zum Glück inzwischen nicht mehr ganz so, aber ich war so dünn als Kind, dass ich dann immer, na, du Schluck Wasser in der Kurve, na, du kleiner Spaddel, haben sie immer alle gesagt. Voll. Und dann hat Westernhagen Dicke gesungen, da fühlte ich mich verstanden. Da habe ich mir gedacht, ja, ihr Dicken, ihr Erwachsenen mit euren Oberarmen, ihr seid nämlich auch doof, ihr Dicken.
Richtig. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, dass ich auch nicht ich möchte einfach auch nicht andere Menschen verletzen. Und es ist nun mal so, dass es verletzend ist für Leute, die vielleicht auch Essstörungen haben oder Probleme damit haben und sowas und damit nicht glücklich sind, dass sie vielleicht ein paar Kilo mehr haben oder noch mehr. Und irgendwann wird man so. Ich habe ja neulich diese Geschichte von dieser kleinen Personen erzählt, die dann diesen Spruch mit dem Leberwurstchen in der Tanke und ihr Lächeln. Und irgendwann, es hat lange gedauert bei mir, und bin ich ganz ehrlich, bis ich meine Derbheit in manchen Sachen abgelegt habe und auch mich auch der Meinung war, wieso kann man doch, man kann doch alles sagen. Du kannst doch alles sagen. Ja, du kannst alles sagen, aber du kannst doch alle Leute verletzen, und damit wirst du auch nicht glücklicher abends ins Bett gehen, wenn du denkst, ich bin so derbe oder ähnliches.
Du kannst auch bei
allem, ist heute die letzte Sendung, da können wir heute vor der Sommerpause Deep Talk, auch mal so ein Alter, bisschen.
Deep Talk. Ja, du kannst doch mal einfach zu allem die Fresse halten. Auch das ist ja das, was man lernt. Und das ist der Podcast der halb ausgesprochenen, fertig gedachten Gedanken. Und manchmal Dinge sind immer im Fluss. Also wenn ihr wirklich mal euch das geben wollt und das von vorne bis hinten durchhört, es ist wirklich eine crazy Reise, glaube ich. Ab und zu schreiben einem Leute, ja, ich habe nochmal angefangen und es war ja schon alles anders. Wir sind irgendwie, stecken ja immer in der Zeit, teilweise von Woche zu Woche unterschiedlich. Diese Corona-Zeit sich anzuhören nochmal, da haben wir wirklich teilweise jeden Tag gesendet. Ja. Boomer Cringe ist ja immer noch so ein Überbleibsel aus dieser Zeit. Früher waren wir einmal die Woche da und haben einmal die Woche irgendwie die große Gala gemacht und dann die Woche besprochen. Und selbst das, wenn du dir das heute anhörst, funktioniert oft wirklich nur in der Woche, in der wir das gebracht haben. Und dann war es eine Woche später wieder abgerissen. Ich find's immer ein bisschen beunruhigend, wie gut wir darin waren, Namen zu nennen, und die waren dann 3 Tage später tot. Das hat sich so durch die Zeit gezogen.
Ja. Oh ja, das stimmt.
Und ansonsten ist es ein Auf und Ab, und das Auf und Ab geht weiter.
Im September dann wieder, wenn wir wieder zurück sind. Jetzt ist mal ein bisschen, ich freue mich auf jeden Fall auf einen kleinen Urlaub. Wollen wir gleich große 5 noch machen? Ich habe eine große 5.
Ich würde auch die großen 5 heute nochmal machen. Und zwar, wir kriegen immer noch, und jetzt auch mal ganz kurz, nachdem ich ja eben gerade so, ich finde auch, dass wir eine geile Community haben, was ich auch für interessante Mails kriege von Leuten und natürlich auch immer wieder mal. Ich hab nur gemerkt, natürlich, umso bald es hier mal irgendwas Reißerisches oder so kurz einen kleinen Disput zwischen uns gibt, irgendwas, sind die Reaktionen deutlich höher als sonst, aber es gibt halt auch echt tolle Mails, wie neulich der Zauberladen oder Leute, die uns wirklich auch Wissen näher gebracht haben, wo ich dann so denke, geile Leute, die wir haben, coole Informationen, mit denen man sich so austauscht, und wir haben auch schon eine gute Community, die daraus besteht, dass wir unseren Leuten keinen Spitznamen gegeben haben und die nicht versuchen, mit Merchandise zu erschlagen oder sonst was, sondern einfach mit unseren charismatischen Stimmen bei uns.
Und diesen übergroßen, leicht verschobenen Egos, die einfach wankend sind. Und ne, ist auch nicht der Podcast heute, ist hier am 18. gab es ja dieses bei mir dieses Urteil. Hier ist auch nicht der Podcast, wo man
dieses Urteil.
Ja, möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. Das ist auch nicht der Podcast, wo man dann darüber redet und wo man das auswalzt und irgendwie Schlagzeilen liefert, sondern hier geht's einfach um ganz andere Dinge, Leute. Hier geht es um andere Dinge. Es geht hier, we are in for the long game. Das finde ich einfach einen schönen Satz. Wir sind drin fürs lange Spiel, fürs große Spiel. Hier geht's nicht richtig um Woche für Woche. Und wenn wir eines Tages wieder bei Radio 1 landen, das kann ja passieren. Mhm. Warum denn nicht? Bin ich richtig, wirklich. Stell mal vor, wir landen eines Tages, sind wir wieder nach dem Autopapst. Sind wir wieder am Freitagabend um 16 Uhr.
Nee, nach Bettina Russ war das ja.
Immer nach Bettina Russ. Genau, Bettina Russ. Ist sie immer noch bei Radio 1? Ja, klar.
Na klar.
Bettina Anja Kaspari Russ ist inzwischen nicht mehr bei Radio 1, habe ich gehört.
Die ist nicht mehr da.
Die ist aufgestiegen.
Ich glaube, die ist bei Deutschlandfunk.
Nein, die ist irgendwie in die Hierarchie aufgestiegen.
Anja Kaspari?
Ja, Anja Kaspari ist, glaube ich, irgendwie die Leitungsebene oder sowas im RBB, meine ich. Ich weiß, ob der Fördner noch da ist, ob der aussieht wie Henrik M. Roh da vorne.
Nee, der ist inzwischen, hat mir mal jemand geschrieben, der ist tatsächlich inzwischen
in Rente.
Der alte Fördner, der uns sowieso nie abkonnte und uns immer wie Gäste behandelt hat. Ja. Als wenn wir da irgendwie
zum Interview eingeladen.
Wir waren auch ein bisschen Gäste. Ich bin auch immer gerne nach Potsdam dahin gefahren.
Haben wir nicht mit Barbara Schöneberger da eine Sendung aufgenommen? Ja, ne? Oder mit Ina Müller?
Ina Müller.
Und
Matthias Brandt war auch, glaube ich, da. Mit dem waren wir auch da.
Immer wenn wir Gäste hatten, sind wir dann nach Potsdam gefahren.
Wollen wir denn eigentlich jetzt in der neuen Staffel nach der Sommerpause wieder mal Gäste einladen? Das haben wir jetzt echt lange nicht
gemacht. Ich würde sagen, wir haben das ganze Jahr keine Gäste eingeladen. Warum eigentlich nicht? Kam nicht
Weil
dazu.
Weil wir auch ab und zu uns einfach zu gerne selber reden hören. Dass wir dann einfach
keinen Platz. Heute, jetzt die letzte halbe Stunde, drehen wir uns nur um uns selber. Sorry, Leute. Ja,
ist aber auch die letzte Sendung für die Sommerpause. Wir reden heute einfach ein bisschen über uns. Wie hat's dir mit mir gefallen?
Also ganz ehrlich, wir haben ja verschiedene Phasen der Zusammenarbeit. Die schlimmste fand ich, war, als du aufgehört hast mit Rauchen. Das war wirklich sehr anstrengend. Das ist aber schon 2 Jahre her. Das war so stabil.
Ach komm, hör auf, so schlimm war das doch gar nicht.
Nee, aber so stabil. Wir hatten jetzt, du warst immer morgens um 8 hast du schon geschrieben, hey, lass mal anfangen. Und ich so, bist du bescheuert? Ja. Ich bin doch gar nicht wach. Das war jetzt so das letzte Jahr.
Durch private Umstände.
Auch durch deinen Umzug ist da viel Stabilität in dein Leben reingekommen. Muss ein bisschen aufpassen. Auch das Nummer 1 Album hat dich eher gefestigt. Wo ist der alte Olli Schulz denn, frage ich mich manchmal. Na,
tatsächlich bin ich jetzt gerade schon dabei, neue Songs zu schreiben und es macht total Spaß. Er hat mir richtig gut getan. Die nächste Platte wird eine Progressiv-Rock-Platte. Kein Lied unter 10 Minuten, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber
mit so viel, einfach so, einfach wo die Gitarre einfach so wackelnd von Verstärker gehalten wird. Wow, 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 für 12 Minuten.
So wie das Maggot Brain Interview, was ich neulich auf die Liste gepackt habe.
Der neue Olli Schulz.
Kann ich mal eine Sache ganz kurz fragen? Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich war mit Tante Karin und mit meiner Mutter früher immer bei Karstadt oben und dann gab's immer, durfte man noch rauchen. Meine Tante hat schön Kette geraucht und dann saßen wir da und ich durfte mir irgendwie was Kleines, so ein Dessert aussuchen. Da gab's immer diese Gläser in diesem Dessert unter Götterspeise und oben Vanillesoße in dem sogenannten Cafeteria. Das hieß damals aber, glaube ich, einfach Speisesaal. Das war also ganz oben, das ist ja in allen Supermärkten, bei Galerie, so Kaufhof, bei Hertie im 5. Stock. Ist immer die Lebensmittelabteilung. Da setzt man sich hin, hat nach dem Shoppen dann eingekauft. Und ich habe ein ganz großes Herz für Karstadt. Haben wir auch schon drüber geredet. Aber wenn ich jetzt lese, letzter Rettungsfallschirm für Karstadt und Galerie und jetzt geht's nochmal wieder weiter und 3 Filialen machen dicht, aber die Hauptfiliale in der Mönckeberg, die bleibt noch und so. Ey, ist es nicht einfach Sterben auf Raten? Wollen wir nicht einfach zusammen mit den Leuten von Galerie Kaufhof überlegen, mal so ein neues Konzept zu machen? Weil es dauert nicht mehr lange, dann ist das endgültig vorbei. Und das geht jetzt schon seit ein paar Jahren so. Weißt du, das ist ja jetzt schon echt lange. Und ich finde das auch ein bisschen traurig zu sehen, wie jedes Mal die MitarbeiterInnen sind wieder atmen erleichtert auf. Und es ist auch traurig, weil die Leute, die da arbeiten, oft lange da arbeiten, ein Herz dran hängt. Und irgendwie ist diese Art von Einkaufen auch natürlich durch Corona, durch Amazon und all diesen Sachen verschwunden. Aber ich finde, so ein geiles, großes Kaufhaus, da muss es in jeder Stadt geben. Sowas wie ein KDW, aber es muss nicht nur teuer sein, sondern sonst was. Und kann man nicht das alles konzipieren, das ist meine Idee, ich bin gleich fertig, aber dass man in jeder Stadt, in Köln, in Hamburg, hier sogar ein so ein geiles Kaufhaus hinbaut, das 6-7 Stockwerke hat und wo es alles einfach geht und wo die Karstadt-Mitarbeiter arbeiten dürfen, wo oben eine Cafeteria ist, auch für Kettenraucher nochmal. Und kann man das nicht irgendwie so machen, anstatt jetzt jedes Jahr mit diesen Verhandlungen und mit diesen Nachrichten?
So leid mir das tut, da bin ich wirklich, ich glaube, Karstadt muss einmal zu Ende sein, damit es wieder anfangen kann. Ich glaube, man muss Karstadt einmal sterben lassen, damit irgendjemand mit besseren Ideen kommt, weil wenn du in jedes progressive Nachbarland von Deutschland fährst, wenn du mal in Dänemark, in Kopenhagen, in die Fußgängerzone gehst, da gibt's 3 Kaufhäuser, du gehst da rein, es sind 3 Kaufhäuser und jedes Kaufhaus ist fantastisch. Es hat bei Karstadt einfach dieses alte Sortiment, diese alten Wareneinkäufer, dieses alte Konzept, diese alten Stellwände, das sieht einfach alles immer aus wie schon 5-mal gerettet. Die Auswahl sieht aus wie 5-mal gerettet. Der ganze Vibe ist, hier wurde schon 5-mal gerettet. Im KDW ist es ein bisschen anders, das ist natürlich super auf Luxus und so, aber skandinavische Kaufhäuser, auch in Stockholm oder sowas, das ist einfach immer wirklich, da geht man gerne rein und man findet immer irgendwas, selbst wenn man irgendwie nichts kaufen möchte, da funktioniert das Konzept Kaufhaus noch, weil die einfach mal auf Aktualisieren gedrückt haben beim Warenbestand. Das machen die bei Karstadt nicht. Da kannst du immer noch Leonardo-Schüsseln kaufen und irgendwie die Pfannen und die Top-Abteilung und sowas. Das willst du alles irgendwie nicht mehr so.
Die haben noch alte Handelspartner, mit denen die zusammenarbeiten.
Ich glaube, die Verträge sind so langfristig völlig richtig. Glaube ich auch. Da ist irgendwie ein Vertrag mit Leonardo. Der wurde geschlossen Anfang der 80er Jahre.
Noch
mit
dem alten, aber die haben noch
mit Stefano Leonardo.
Lager voller Sachen.
Peter Karstadt und Stefano Leonardo haben noch damals einen langfristigen Vertrag abgeschlossen. Über 80 Jahre. Und das muss jetzt, die werden weiter beliefert, weil ansonsten macht die Firma Leonardo Druck, wo auch immer die sitzt. Wahrscheinlich irgendwie in Mitteldeutschland. Gar kein Italiener. Ronny Leonardo hat einfach so alte Glasbläser aufgekauft aus einer LPG und die pusten da ins Glas rein und wenn die da nicht mehr Leonardo-Gläser abliefern, dann macht der Laden dicht. Und dann wählen noch mehr Leute Nazis in Sachsen. Nee, also, ich war im KDW letztens. Das KDW ist ja, ich war das letzte Mal im KDW vor der Corona-Zeit. Und das KDW hat Anfang Ende 2020 ja diese große Werbeoffensive mit Hengame Yagobi Farah, weißt du das noch? Diese Polizeikritikerin, so nicht binär, irgendwie progressive, mit dem Slogan alles allen und dann diese große Plakatkampagne und diesen Blick.
Und dann hat sie KDW-Werbung gemacht.
Und das progressive Berlin stand auf den Barrikaden, die eine Hälfte, und die andere Hälfte hat gesagt, ja, so ist es eben, Marxismus, alles allen, und das KDW gehört auch dazu, Luxus für alle. Und diese Dualität hat sich natürlich das KDW zunutze gemacht und da auch ein ganz neues Publikum reingespült, nämlich die voll tätowierten progressiven Neuköllner, die jetzt auch dann auslandschlürfend oben saßen und das irgendwie inkorporiert haben in ihre dann eher so linke Weltsicht, dass man eben da auch, klar kann ich links sein und am Wochenende mir einen Hummer holen im KDW. Na und? Was muss doch nicht sich ausschließen? kann man mal
mit. Am Ende wollen sie alle Geld und wollen Reichtum.
Ja, genau. Und ich war jetzt letztens auf jeden Fall mal wieder da und muss sagen, der KDW-Look hat sich echt verändert, weil ich bin oft auch noch für das alte Karstadt-Feeling ins KDW gegangen. Oben diese Regale und die Lebensmittelabteilung und selbst die Tresen, das war alles, hatte noch diesen 80er Jahre Blockhaus-Schick. Das ist alles komplett verschwunden. Inzwischen wird da viel mit indirekter LED-Beleuchtung gemacht. Es sieht alles aus wie irgendwie sehr Instagrammable. Die oberste Etage des KDW hat sich sehr verändert, Olli. Wann warst du das letzte Mal da?
Das ist ein paar Monate her. Mich hat mal tatsächlich eine Mitarbeiterin oder nicht die Geschäftsführerin angesprochen, weil ich gesagt hatte, da war mal ganz oben. Stimmt, vor einem Jahr oder zwei Jahren war da oben so eine Promi-VIP-Party und man durfte nicht in diesen Essensbereich.
Was?
Und dann habe ich vom Weiten Paulina Roginski gesehen, habe noch gerufen und da kam Security-Mann zu mir und meinte, bitte gehen Sie, hier ist gerade nur für Prominente heute. Und ich war, alles klar, sorry. Und ich war so, Paulina, ey! Und die hat mich aber nicht gehört.
Weil ich hatte zwei Austern auf den Ohren.
Ich habe noch nie da oben gegessen, weil ich einfach A, keine Austern mag, zweitens das überteuert finde und drittens nur nach oben gehe für die amerikanischen, indischen, mexikanischen Produkte, die sie da halt haben. Und dann denke, oh, dann nehme ich mir diese Soße mal mit. Und dann kauft man so ein kleines Fläschchen von irgendeiner Soße. Da bin ich halt wirklich Fan von. Irgendeine Soße, so neulich habe ich eine Irish Scout Soße oder so, keine Ahnung. Die hieß so, das ist so eine braune Soße, die kannst du auf Burger alles machen, die habe ich nur da gefunden. Sowas finde ich halt schön. So exotische Sachen. Mhm. Aber ich würde mich nie in so einem Stehtisch da, in so einem Bistrotisch stellen und dann irgendwie mit Klaus Wowereit zusammen die Austern da wegschlürfen. Das ist einfach nicht meine Welt. Aber ich gehe da gerne durch.
Als ich letztens im Gorki-Theater war, habe ich tagsüber Zeit gehabt und war ich am Samstag, weil es abends irgendwie um 21 Uhr erst losging und ich nicht wusste, was ich machen sollte, bin ich dann am Samstag dann nochmal hingefahren. Schön mit dem E-Scooter hingefahren, Tauentzienstraße abgestellt und bin dann reingelaufen. Und erstmal habe ich festgestellt, dass mein geiler Undercover-Look, ich glaube inzwischen nicht mehr funktioniert, weil mich alle angelabert und angeguckt haben. Und dann bin ich oben reingegangen und habe ich gedacht, okay, hatte ich so einen Mittagshunger. Und was isst du dann so? Das Exklusivste, was ich mir vorstellen konnte, war dann Sushi, hab dann irgendwie so drei so Sushi-Teile gegessen für 20 Euro und bin dann aber hängen geblieben am Pata Negra Schinkenstand, weil da niemand saß und die mir leid getan haben, weil das alles so exklusive Sachen waren da oben, aber niemand mehr Bock hatte, sich so einen leckeren spanischen Schinken reinzupfeifen. Da habe ich mir so eine Olivenplatte und noch so ein bisschen Schinkenspäne da geholt und war als einziger. Hab mich aber nett unterhalten mit dem Mann, der mir den da serviert hat. Das war ganz nett.
Ja, und dann gibt's da oben auch Pastrami-Sandwich nach original amerikanischer Qualität mit so dicken Pastrami-Scheiben. Also gab es jedenfalls mal. Keine Ahnung, ob es da ist. Und dann bin ich nämlich da mal nur deswegen den Pastrami-Sandwich schon länger her hin und habe den Stand nicht gefunden, weil es also voll war und bin wieder genervt rausgegangen mit meiner Tochter. War
das schade, dass René Benko, der Besitzer, der ehemalige des KDW, das alles nicht mehr miterleben kann, dass der jetzt einfach...
Wieso, der lebt doch noch. Der ist doch irgendwo mit...
Naja, aber der hat
mal Masalek in so einer russisch-orthodoxen Kirche versteckt. Irgendwie als Priester, oder?
Ich glaube, René Benko, der hängt zurzeit viel in Excel-Tabellen und versucht dann nochmal Sachen neu speichern.
Ist der nicht abgetaucht?
Nee, der ist nicht abgetaucht. Der ist hochkooperativ mit den Behörden. Der muss denen auch helfen, dann durchzusteigen durch die Zahlen. Ich finde das schade, dass er den Klaus-Michael Kühne so über den Tisch gezogen hat. Dass der Klaus-Michael Kühne jetzt kurz vor dem 100. Geburtstag nochmal so enttäuscht wurde von dem Geschäftspartner.
Sie wirklich das...
Wer hätte gedacht, dass die reichen Wichser, dass denen allen nicht zu trauen ist und dass ausgerechnet Klaus-Michael Kühne auf René Benko reingefallen ist. Tut mir echt leid. Tut mir leid.
Ja, Michael Kühne ist damals auch auf viele Sachen reingefallen. Inzwischen ist er tot.
Nicht verwechseln. Klaus-Michael Kühne und Michael Kühn, muss man vorsichtig. Zwei Norddeutsche, die Schlagzeilen gemacht haben.
Ja, ach Gott. Komm, Jan, ich muss jetzt leider ganz kurz mal Pause machen. Hier. Nee, kein AA.
Ich mach kurz noch Promo. Pass auf, ich mach kurz Promo. Gerne. Olli ist auf Tour. Du hast noch so viel wenn ihr jetzt ganz nicht genug bekommen könnt in den nächsten 6 Wochen, wenn ihr Sehnsucht habt. Olli ist auf Tour. Die Tourtermine kriegt ihr gleich in der nächsten Hälfte. Ich bin im Januar auf Tour mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Da gibt's auch noch ein paar Tickets. Nicht mehr viele, aber wir machen nochmal die große Runde, bevor dann die Welt untergeht. Eisern Ehrenfeld. Wird eine tolle Tour. Am 24. gibt's Lass dich überwachen im ZDF, die große Galashow. Und dann Bömi Brutzel. Es gibt natürlich viel zu gucken. Wir sind irgendwie da, aber nicht da. Also wir sind weg, und zwar im Urlaub, aber wir haben viel hinterlassen. Wenn wir sterben würden jetzt im Urlaub, das würde man erst in 3-4 Jahren merken, weil wir so viel Material hinterlassen haben.
Stimmt.
Und wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig. Und dann wird Olli, was musst du jetzt machen?
Ich habe gerade dieses Buch ist heute angekommen, das habe ich mir bestellt.
Lenny Bruce, How to Talk Dirty and Influence People. Willst du dich da nochmal inspirieren lassen für ein neues Image nach dem Sommer oder was? Dirty Talk.
Lenny Bruce war ein Stand-up-Comedian, großer, also als großes Vorbild von Jerry Seinfeld. Oh. Jerry Seinfeld hat neulich im Interview gesagt, also ich kenne Lenny Bruce nur ein bisschen, seine Arbeiten, du findest nicht viel. Jerry Seinfeld, und so bin ich dann, sagt im Interview, das war das erste Buch, was ihm richtig geflasht hat damals, aus dem Leben eines Stand-up-Comedian, unheimlich bissig, witzig, habe ich mir gekauft, fange ich heute an zu lesen.
Wehe, das ist scheiße. Aber Jerry Seinfeld ist ein bisschen am Wackeln in letzter Zeit. Können wir gleich auch nochmal drüber reden?
Wieso? Nee, das will ich jetzt sofort wissen. Ich mag den so gerne.
Ja,
mach nicht immer alles so
erstmal
schlecht. Du bist Deutsch.
Ich habe ihn gesehen erstmal im Januar im Beacon Theater. Ja,
du fandest es gut, hast du damals.
Ich fand es gut, aber ich bin ein bisschen eher rausgegangen, weil ich der kam mit so viel Anlauf auf die Bühne, mit so viel Mario Barth-haftem, ihr findet mich eh alle geil, ich muss mich gar nicht so sehr anstrengen in der Attitude, dass mich das ein bisschen abgefuckt hat. Das Ticket war wahnsinnig teuer. Das war obszön teuer. Und ich bin tatsächlich, war ja auch bei John Oliver und Seth Meyers. Das war wirklich hilarious bis zum Ende. Und bei Jerry Seinfeld war das so die letzte Viertelstunde, habe ich dann gedacht, komm, ich hau jetzt schon mal ab, dann bin ich eher raus hier. Hab mich genervt. War so ein bisschen.
Der ist 70 Jahre alt.
Genau. Und dann
wollen wir mal sehen, was du mit 70 auf der Bühne zustande kriegst.
Genau. Also alleine, dass er diesen Stand-up-Stiefel durchzieht und so, klar, finde ich okay, alles. Aber man muss sagen, ich habe das Gefühl, dass Larry David der eigentliche Gewinner dieser Zusammenarbeit ist, dass der eigentlich immer die geileren Entscheidungen getroffen hat.
Und Larry David. Kann man schwer vergleichen.
Aber Larry David finde ich geiler gealtert. Die sind ja parallel alt geworden. Und Larry David
finde ich ist meiner Meinung nach, seit ich den gucke, immer alt. Der sieht einfach immer schon
ja,
so aus.
Die sind ja hoch befreundet und sowas, aber geiler durchgezogen. Und es war so ein bisschen, hat mir einen schalen Geschmack hinterlassen. Und diese Geschichte, dass er irgendwie mit einer 17-Jährigen mal zusammen war und so, klar.
Das ist schon lange
diese her. Sachen da war sind so ein bisschen hängen, kommen jetzt mal so langsam schwierig. So.
Da habe ich auch einen Mega-Take gehört übrigens. Bringe ich jetzt nach der Sendung. Wir machen mal kurz Pause.
Nach der Sendung oder nach der Pause?
Nach der Pause.
Okay. Wir sind gleich wieder da.
Nach der Sendung. Ich habe einen guten Stand-up gehört. Egal. Bringe ich lieber nicht in der Sendung.
Oh, okay.
Hier.
Lieber kein Stress im Sommer. Kein Stress im Sommer.
Ich will mit diesem Gag will ich jetzt hier nicht, ich habe also wirklich eine gute Pointe da gehört, aber das ist was anderes für vielleicht nach der Sommerpause, wenn
ich finde,
jetzt sind wir alle sehr wackelig auf den Beinen.
Ich grüße übrigens an dieser Stelle auch alle Leute, die inzwischen diesen Podcast so gut hören und so lange hören, dass sie den metamäßig hören, also die zum Beispiel merken, dass wenn wir einen Satz sagen, von dem wir glauben, dass dieser Satz zum Sendungstitel taugt, die dann hören, dass ich anfange zu tippen und wissen, dass ich mir das dann aufschreibe, damit wir es nicht vergessen. Also Leute, die Zwischentöne hören.
Ja.
Die versuchen sich unsere privaten Wohnverhältnisse und die Aufnahmeverhältnisse zusammen zu puzzeln anhand der wenigen Informationen, die sie für die echten Informationen halten, die wir hier fallen lassen.
Seit ich wieder in Norddeutschland lebe, habe ich einiges verändert in meinem Leben und deswegen gibt es auch da noch einiges zu erzählen nach der Sommerpause, aber jetzt machen wir erstmal ganz kurz eine kleine Pause und dann kommt der letzte Block von Fest und Flauschig vor der, komm, wir müssen das auch mal so wie alle Leute, die sich immer so
abfallen. Hey Leute, jetzt ist der letzte Block von Fest und Flauschig, bevor wir in die Sommerpause verschwinden.
Das letzte Mal die großen fünf.
Oh, das letzte Mal, Leute. Geht noch mal schnell im Merch-Shop und lasst mal ein paar Euros da. Oder überweist uns Bitcoins oder Ethereum.
Passwort Lena Meyer-Landrut kriegt ihr 10% auf alle Schulden.
Ja, Tummy Egg 15, wenn ihr einen Blähbauch habt, könnt ihr irgendwie mit Anna-Marie 30 könnt ihr euren 30. Geburtstag günstiger feiern.
Genau, das Stretch-Limo. Macht's gut, Leute. Bis gleich.
Bis gleich nach der Pause hier bei Fest und Flauschig. Nur bei Spotify,
Böhmermann. Über den kannst du sagen, was immer du willst.
Ich sag dir ehrlich.
Böhmermann.
Der ist ein Menschlichter.
Böhmermann.
Wer bricht da drüber?
Böhmermann.
Über den kannst du sagen, was immer du willst.
Böhmermann.
Der ist ein Menschlichter.
Verstehst du, was ich dir sage?
Ja, natürlich verstehen alle, was er da sagt. Arafat,
liebe Grüße.
Sagt, ganz liebe, weiß ich nicht, Grüße einfach mal.
Doch, liebe Grüße. Auseinander kann ich da nur sagen. Wie früher auf dem Schulhof. Leute, hört auf, euch zu streiten. Wir haben nur das eine Leben. Leute, seid nett zueinander.
Ja, aber das eine Leben wird jetzt gerade gefüllt bei Arafat mit irgendwie mit einem Buch über die Bushido-Zeit, mit einem Podcast über die Bushido-Zeit und mit intensiven Gesprächen mit Roos über die Zeit mit Bushido. Und andererseits macht Bushido mit seinem Kumpel Marvin California diese ganzen, wenn man jetzt 10 Jahre im Koma war und dann sich diese neuen einen Typen im Internet, wie die alle heißen, Flying Uwe, Marvin California oder diese ganzen Leute mit ihren geilen Namen, diese geilen Online-Charaktere. Man denkt dann so, Alter, was ist passiert? Wer ist denn Flying? Ich weiß auch nicht, hab nur irgendwann gehört, Flying Uwe hat sich von seiner Frau getrennt. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat.
Ich habe letztens extra eine Insta-Story mitgeschnitten von Bushi. Bushi Bushido, weil er macht jetzt irgendwie so ein weirdes Game hier. Hör mal rein.
Leute, was geht ab? Mein Name ist Bushido. Einen wunderschönen Abend und kurze Info zu Battle of the Memes. Es ist soweit. Um 20 Uhr startet der Presale auf der Solana Blockchain. Das bedeutet, ihr benötigt eine Phantom Wallet und Solana. Und dann könnt ihr dabei sein. Die ersten 500 Käufer bekommen auch noch Airdrop. Ja, also das wird aber mal richtig geairdroppt für euch, für die ersten 500 Leute. Und ansonsten packe ich euch hier einen Link rein. Dort checkt ihr ab, wie es läuft,
was
ihr beachten müsst.
Jetzt pass auf.
Welche Informationen und Details. Ich selber bin mit dabei. Meiner Meinung nach, gute Leute, die das machen, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Scam-Pump-and-Dump-Ding.
Nee, na klar.
Ansonsten natürlich ist das hier keine finanzielle Beratung, keine Aufforderung zum Kaufen. Never. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin auch mit dabei. Battle of Memes Pre-Session.
Alles klar.
Ja, was denn? Ich habe die ganzen Worte falsch. Was denn? Ein Phantom? Brauchst du was da?
Also ich brauch ein Phantom Menace und dann wird noch geairdroppt am Ende und so. Ist eine völlig andere Welt, sollen sie mal alles machen, aber am geilsten finde ich, dass sie am Ende dieses Deals, ganz wichtig, ey, Anis, du musst am Ende auf jeden Fall sagen, das ist keine finanzielle Beratung, das ist ganz wichtig, sonst kriegen wir mega Ärger mit den deutschen Strafverfolgungsbehörden. Dass er sich, also ich würde sagen, aus dieser ganzen Arafat-Bushido-Geschichte ist Arafat derjenige, der auf jeden Fall ehrlicher da rausgeht.
Irgendwie ja, ne? Das muss man vielleicht sagen.
Nein, ich glaube, Arafat hat eher verstanden, dass es gewisse Grenzen gibt und Bushido macht einfach genauso weiter, Alter.
Mega. Ja, Bushido macht tatsächlich, habe ich ja auch vor ein paar Wochen gesagt, als er sich da mit so einem Clown bloß auf der Bühne, das ganze Publikum, keiner hatte Ahnung. Also ja, ist ein guter Kollege von mir, der ist hier auch noch und dann steht da irgendwie einer aus von so einem Clown aus Nordrhein-Westfalen und Bushido grüßt ihn auf der Bühne vor 10.000 Leuten, weil der Typ so wichtig ist, obwohl die 10.000 Fans Geld gezahlt haben, nicht wissen, wer das ist, muss Bushido den jetzt hier grüßen, so. Also es ist alles merkwürdig. Aber wir gucken uns das weiter an. Ja. Auch das hält unseren Podcast am Leben. Zu gucken, wenn wir auf andere herabschauen, beziehungsweise
nicht herabschauen. Ich schaue ganz klar hinauf und ich hoffe, dass wir gemeinsam.
Ich will auch irgendwann mal einen eigenen Vape haben, zum Beispiel. Wie,
genau. Nach was? Aber der einfach nach Tabak schmeckt.
Und der einfach ein Vape, der nach Tabak schmeckt. Trotzdem muss ich auch sagen, dann siehst du immer diese drei gleichen Videos von einem deutlich angeschlagenen Haftbefehl und darunter diese ganzen Kommentare, die dann schreiben, jetzt heißt der Strafzettel inzwischen oder sonst was. Und ich habe ihn ja mal kennengelernt und wir hatten eine Zeit lang Kontakt gehabt, habe ihn als wirklich coolen Menschen eigentlich kennengelernt und mir macht das eigentlich echt nur, mich macht das traurig, das zu sehen. Das sind die Schattenseiten auch vom Internet. Keine Ahnung, wenn irgendwann du auch da irgendwie mit dem Vape im Maul oder irgendwie lachgasmäßig irgendwie in der Disco zu sehen bist. Ich hoffe nie, Jan. Ich hoffe nie, dass ich irgendwann so eine Reels irgendwie bei mir.
Nee, das glaube ich nicht. Und mit Haftbefehl ist es so, ich fühle mich fast so, Post Malone hat auch so Unfallvideos, wo er auf der Bühne aufs Gesicht fällt und so. Also auch völlig
doof. Der hat sich aber echt gefangen, muss man sagen.
Post Malone?
Ja, der ist komplett drogenfrei inzwischen und sieht eigentlich ziemlich fit aus und ich glaube, der ist relativ stabil. Ey, was ich immer wieder bewundernswert finde, dass der Typ, also Steve O, ne, von Jackass, dass der wirklich derjenige ist, der am Ende als gesündester und aufgeräumtester Typ aus dieser Gruppe herausgeht, der damals wirklich ein Wrack war, wo alle dachten, der hat keine 5 Jahre mehr zu leben und inzwischen wirklich viele reflektierte, schlaue Sachen sagt über Suchtverhalten und so und finde ich immer wieder bemerkenswert, dass der die Kurve gekriegt hat.
Ja, apropos die Kurve kriegen, wir haben die großen 5, willst du, wollen wir machen?
Ja, darf ich ganz kurz noch eine Sache machen? Ich möchte heute am Ende dieser Staffel von Fest und Flauschig mich bei allen Musiktipps bedanken und bei allen Leuten und packe jetzt nochmal 5, 6 Songs von Leuten, die in kleinen Bands spielen, auf die Listen, die mir in den letzten Wochen zugeschickt haben, ihre Songs und da sind ganz tolle Sachen dabei und auch ein paar Sachen, die finde ich so mittel vielleicht, aber ich finde, unbekannte Bands haben es auch verdient in unserem Podcast stattzufinden, beziehungsweise mal präsentiert zu werden. Softblech hat mir ihren neuen Song Love Me Now geschickt. Fand ich super. Packe ich auf die Liste. Softblech mit Love Me Now. Dann habe ich von Jogger den Song bekommen. Mein Schweigen, mein Protest. Mhm. Würde ich auch gerne auf die Liste packen. Von Jogger, mein Schweigen, mein Protest. Dann habe ich von der Band Kava den Song Gott zieht alles bekommen. Gott sieht alles von Kava, möchte ich auch auf die Liste packen. Und eine Mail hat mich erreicht von Paul Gerlinger, habe ich mir eben gerade angehört. Guter Song auch. Ey, liebe Grüße. Es könnte kaum schöner sein von Paul Gerlinger. Packe ich auch noch auf die Liste. Und von Resting Sad Face und Turmzimmer, den Song Im stillen Wasser. Alles Newcomer, beziehungsweise nicht Newcomer. Paul Gerlinger hat 100.000 Follower. Also er ist jetzt hier, also Hörer. Der ist jetzt keine kleine Nummer mehr. Aber die meisten davon sind noch nicht so bekannt. Und dann möchte ich auch noch auf Folgendes hinweisen. Materia alias Martin alias Masimoto hat vor ein paar Monaten oder Wochen seine letzte Platte gemacht. Mit diesem Nebenprojekt. Ich fand Masimoto fand ich immer so mittel, mit dieser gepitchten Stimme und auch mit Maske auf, und das war so ein Liebhaberprojekt, das war sein alter Ego oder sonst was, es war jedenfalls ein Charakter, den er sich vor vielen Jahren erschaffen hat. Ich konnte es immer so halb nur hören, so ein, zwei Songs fand ich gut, aber die letzte Platte, die er gemacht hat, da hat er richtig viel Liebe und Energie reingesteckt. Ich habe sie jetzt öfter gehört. Rauchender Nils packe ich von Masimoto auf die Liste, und diese Platte lohnt sich wirklich anzuhören. Ich finde, die ist richtig, richtig gut geworden, ist ein richtiger Trip, und habe ich in letzter Zeit oft, wenn ich mit Juri durch den Wald gelaufen bin, der inzwischen 10 Jahre alt ist übrigens. Ich weiß, dich interessiert mein Hund.
Menschenjahre?
Ja, 10 Menschen.
Der ist so alt wie dieser Podcast quasi, etwas jünger.
Juri ist so alt, ja. Ich habe ihn ja gekriegt, da war er schon 6 Jahre alt. Über 4 Jahre habe ich Juri jetzt. Und ihm macht der Sommer ganz schön zu schaffen. Ich sehe, dass dieser Hund wirklich alt wird gerade. Und ich hoffe, ich habe noch ein paar Podcast-Jahre und Menschenjahre mit ihm. Und dann höre ich immer die Masimoto-Platte, also letzter Zeit, und laufe dann durch den Wald und Juri läuft vor mir. Und die Platte kann man sich gerne mal ganz anhören. Das sind meine Tipps, beziehungsweise am Ende dieser Staffel nochmal ein paar kleine Bands und Sachen hier. Hört euch das mal alles an. Sind gute Sachen dabei.
Ja, cool. Das was. Wollen wir die großen 5 machen?
Ich habe total Bock auf die großen 5, weil das ist nochmal eine gute große 5. Das ist eine einfache, wo ich mir eine schnell und schöne Liste machen kann. Spiel mal den Trailer.
Alles klar.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja, hallo. Willkommen bei den großen 5. Der Vorschlag, den wir heute bekommen haben, kommt von
einer Person aus meinem näheren Umfeld. Neulich haben wir Musik gehört und dann meinte ich, ja, geiler Künstler, privat muss ich ihn jetzt nicht treffen. Mhm. Und dann meinte die Person zu mir, ey, mach doch mal die großen 5 KünstlerInnen, von denen ihr das Werk toll findet, aber die ihr nie persönlich treffen wollt, weil ihr sie für grenzwertig hält oder auch unsympathisch, kann man ruhig mal sagen. Oder es ist nur unsere Einbildung oder für Schwierigkeiten. Und es geht mir jetzt nicht darum, dass Jerry Seinfeld meine 17-Jährige gedatet hat und deswegen würde ich ihn privat nicht kennenlernen würden, sondern jemand, wo man denkt, oh, das ist bestimmt anstrengend oder weiß ich nicht, ob das, ich glaube, den möchte ich lieber aus der Ferne oder die möchte ich lieber aus der Ferne bewundern. Ich finde das ganz witzig, man darf das jetzt auch nicht zu ernst nehmen, wir sind immer noch ein Laber-Podcast, weil ich habe auch ein paar Leute, die noch am Leben sind, reingepackt und jetzt nicht Michael Jackson unbedingt, weil das wäre mir jetzt zu einfach gewesen. Und ich finde das eine ganz gute große 5-Liste.
Ja, und man kann es auch umdrehen. Also ich sag mal, wenn uns nichts mehr einfallen sollte, würde ich das auch akzeptieren, wenn du, wenn wir quasi Künstler auf die Liste packen, deren Werk wir scheiße finden, aber die wir wahnsinnig gerne mal kennenlernen.
Oder die wir schon kennen und wahnsinnig sympathisch finden.
Genau, ja, genau. Aber wo das Werk eigentlich egal ist, weil die Menschen so toll sind. Ich würde mal anfangen mit Platz Nummer 5 der großen 5 gerne. Künstler, wo ich das Werk toll finde, aber die ich gerne lieber nicht kennenlernen würde. Und ich weiß gar nicht. Es ist ein bisschen ungerecht, weil es ist gar nicht jetzt sympathiemäßig. Bei mir ist auf Platz 5 Peter Gabriel. Ich finde, die Sachen, okay, die haben sich immer bei mir eingebrannt. Und ich habe von Sledgehammer oder Biko, 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 einfach tolle Hits, die ich genauso wie Queen als Kind an der Stereoanlage meiner Eltern gehört habe, weil die hatten CDs und Platten von dem und fand es immer eine faszinierende Stimme, faszinierende Arrangements, ganz tolle Songs. Und dann hatte ich mein ehemaliger Chef bei 1Live war so ein riesiger Fan von Peter Gabriel, deswegen war der auch mal so dominant da und hat glaube ich so ein Buch über den geschrieben und so. Also das fand den immer so ungreifbar und auch so weit weg hat er sich selbst inszeniert und so abstrakt. Weißt du, dieses Sledgehammer, das Video bei MTV, weißt du das noch? Mit diesem
Ich liebe das Lied. Und danach Big Time, Red Rain, diese Songs zu der Platte, So hieß die Platte, 86 rausgekommen, absoluter Millionenseller.
Genau, aber vielleicht liegt's an der Art, wie er die Musikvideos gestaltet hat. Der hat nämlich, ich glaube, als einer der ersten das Musikvideo begriffen als
fast als Installation oder als Videokunst. Ja, Kunstform. Als Kunstform und hat sich da eben als als Knetfigur, als also ganz abstrakte, teilweise ein bisschen unheimliche Videos. Und die haben mich als Kind immer so ein bisschen von ihm weggetrieben, weswegen ich immer noch gerne ab und zu mal Peter Gabriel höre.
Ich auch.
Einfach weil die Stimme irgendwie und die Songs irgendwie sowas in mir auslösen. Aber ich immer denke, das ist wie von so einem anderen Planeten, was der Typ macht. Und der, ich verwechsel auch immer mit Billy Joel, weil das auch so ein vom so ein ähnlicher.
Ja, der ein bisschen andere Musik. Das ist ja so ein richtig klassischer Piano.
Vom Typ, okay. Glatze, älterer Herr, so ein bisschen schon in die Jahre gekommener Body und irgendwie so eine gleiche Aura. Und will ich irgendwie, denke ich immer, soll sein Ding machen, soll Songs droppen, meinetwegen, wie man heutzutage sagt. Aber du
möchtest nicht in der Business Class mit ihm sitzen.
Nee, weil ich wüsste auch gar nicht, ich würde dann direkt sagen, ich habe Angst vor ihm gehabt als Kind. Und dann wüsste ich, das Gespräch würde in eine ganz weirde Richtung gehen.
Kann ich verstehen, weil der als Kind auch so, das ging mir ähnlich, aber das ist jetzt was. Okay, wir machen mal weiter mein Platz 5. Mhm. Mein Platz 5 ist kein Künstler, ist jemand, dessen Arbeit ich sehr schätze, seit vielen Jahren mir gerne angucke. Aber ich glaube, privat ist es anstrengend. Klaas Meyer-Heuer.
Nein, das glaube ich nicht. Also, ich meine,
wenn der mit seinen aufgerissenen Augen da immer sitzt und mit dem anderen, wie heißt der, uns das Buch geschickt
Thomas Heise.
Hat,
sorry.
Thomas Heise,
liebe Grüße.
Wenn der da immer mit seinen aufgerissenen Augen sitzt, dann weiß ich, der ist immer irgendwie, der ist immer unter Strom. Wenig Humor, glaube ich.
Nein.
Doch, glaube ich ja. Humor. Lass mich doch auch mal, guck mal, ja, ich gehe halt mal, Peter Gabriel ist so weit weg, der kann ja nicht gefährlich werden, aber Klaas Meyer-Heuer, der kann mal mit dem Mikrofon vor mir vom Haus stehen. Olli Schulz, wie war das damals mit der Münze? Naja, das kann, ja, wer weiß. Ich glaube tatsächlich, und das meine ich überhaupt nicht, ich mag das alles seit Jahren, haben wir über den geredet, aber ich möchte Klaas Meyer-Heuer nicht so völlig im Business, im Bordbistro treffen und dann in so ein Gespräch verwickelt werden, weil ja, ihr macht ja dann manchmal so Sachen auch, ihr redet, ja, habe ich schon mitbekommen, dass ihr auch manchmal so redet vielleicht und dann ist das so völlig verkrampft, aber ich möchte, dass der weiter Leute nervt auf der Straße.
Ich glaube, im Duo Thomas Heise, Klaas Meyer-Heuer ist Thomas Heise, ich sag mal, der Olli Schulz, der zugängliche Typ für die Leute von der Straße, der mal angequatscht werden möchte, und Klaas Meyer-Heuer ist eher so der Distanzierte, der eher nicht den Menschen raushängen lässt. Aber ich glaube, am Ende sind sie auch beides zwei feine Kerle mit dem Herz am rechten Fleck.
Klar, logisch.
Okay, bei mir ist auf Platz 4 der großen 5, deren Prominenten oder KünstlerInnen, deren Werk ich toll finde, aber die ich nicht gern persönlich kennenlernen möchte, Tagesschausprecher Konstantin Schreiber. Der ist für mich ein absolutes Mysterium, weil er es perfektioniert. Also er wirkt immer wie so ein Animatronic aus dem Phantasialand in der Wasserbahn. Also hat quasi eine Mimik, die begrenzt ist auf wenige Muskelbewegungen. Ist von der Präsentation her der Tagesschausprecher, der am nächsten schon, also der ist schon ready für KI. Der ist in seiner ganzen Ausdrucksform, kann dem eigentlich schon eine KI die Texte hinlegen. Und man würde nicht merken, dass es eine KI ist, weil es, der ist einfach so glatt und so gerade, dass ich das wirklich bewundere. Ich kann mir aber vorstellen, dass dahinter ein sehr brüchiger, unsicherer Mensch steht. Und dass da wahnsinnig, dass da vielleicht auch Punk-Ambitionen sind, vielleicht auch mal der Versuch im Bereich Hardcore-Heavy-Metal als eine kleine Line-Band zu starten. Und da glaube ich, dass ich da, wenn ich da mich näher in den Privatbereich bewegen würde und ihn da kennenlernen würde, würde diese Fassade, diese dann doch staatstragende, also im Grunde um das Deutschlandgesicht, Konstantin Schreiber, immer so eine gesunde Portion Islamkritik mit im Unterton, man ahnt, wie er redet am Kopierer und so, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses stabile Äußere schnell durch irgendwelche weirden Hobbys, also hat mir eine Plantage mit Oliven geholt auf Lesbos und stampft da im Sommer, wenn ich nicht Tagesschau moderiere, stampft da Olivenöl oder sowas und verkauft das auch nebenbei in meinem eigenen Shop. Also, dass da so Sachen kommen, wo diese Fassade bröckelt. Deswegen möchte ich ihn gerne von weitem bewundern als den Koloss von Hamburg. Im Grunde genommen, dass ein Mensch wie eine Statue eigentlich, der noch proklamiert, wie Philipp Scheidemann die Republik aus dem Reichstagsfenster, werden da die Tagesschau-Nachrichten 15 Minuten lang proklamiert. Das Volk soll nehmen, was es bekommt. Perlen vor die Säue, sagt die Performance von Konstantin Schreiber. Aber dahinter steckt eben auch ein Mensch. Und den möchte ich niemals kennenlernen.
Ich habe mein Platz 4 ist eine Autorin, die alle Preise gewonnen hat und ihre Bücher werden als obszön, blasphemisch, vulgär, höhnisch beschrieben, beziehungsweise von
Elke Heidenreich.
von Gegnern. War ja nicht ganz, ganz weit. Ich habe damals die Klavierspielerin von ihr gelesen, die Ausgesperrten habe ich gelesen. Es ist wirklich ein beeindruckendes Werk. Aber ich möchte, nachdem ich die Dokumentation gesehen habe, glaube ich, niemals Elfriede Jelinek begegnen irgendwo. Weil ich ihr Werk wirklich geil finde und auch wirklich diese Provokation, die sie ausgelöst hat. Also so, ich finde das alles super. Ich habe auch wirklich, also 3 Bücher habe ich gelesen, so viel habe ich gar nicht gelesen von ihr. Irgendwann reicht es mir auch damit, mit diesem abgründigen, zerstörerischen Art und Weise. Und dann habe ich mir ihre Dokumentation vor ein paar Abenden, die es bei Amazon gibt, angeguckt über Elfriede Jelinek. Mhm. Wirklich eine Ausnahmeschriftstellerin. Aber auch ausnahmsweise, also abgesehen davon, dass die auch null Interesse mit so einem Podcaster wie mir hätte, wahrscheinlich sich zu unterhalten und wirklich da auch beidseitig null Interesse überhaupt, glaube ich nicht, dass es überhaupt von irgendwie von Gewinn wäre, sich privat mit Elfriede Jelinek, also in meiner, also ich gehe, kann nur von mir ausgehen, sich mit der zu unterhalten. Und wenn man, stell mal vor, du steckst mit jemandem im Fahrstuhl fest, dessen Werk du schätzt, aber auch weißt, das ist jetzt eine schwierige Person. Ich wüsste nicht, wie ich das Gespräch beginnen sollte.
Aber ist nicht bei Elfriede Jelinek das so, dass die vor allen Dingen in der Schriftstellerei so messerscharf ist und so abliefert und dass das dann im Persönlichen wahrscheinlich eher sogar underwhelming ist, weil Leute, die gerade...
Ich glaube, die ist auch einfach klug und hat aber auch so einen zynischen, klugen Blick und so analytisch. Ich habe Respekt vor der und halt und denk einfach, dass das eine sehr, also wirklich
meine große Angst, nachts im Wald Elfriede Jelinek begegnen.
Die haut mich um mit 2 Sätzen einfach.
Nachts also, im Wald mit Elfriede Jelinek.
Ja, ist nicht schlecht, der Titel für die Sendung.
Nachts im Wald Elfriede Jelinek begegnen.
Nachts im Wald Elfriede Jelinek begegnen.
Oh Gott.
Könnte man vielleicht mal machen. Ich finde das toll, was die schreibt. Also Klavierspielerin, hast du die Verfilmung gesehen von Haneke?
Ja.
Also wenn ihr das nicht gesehen habt, noch nicht, das ist auch nochmal ein Film, der sehr speziell ist. Kann man sich gut angucken, finde ich. Ist mir irgendwie eingefallen nach der Dokumentation über sie, habe ich gedacht, ja, starke Person, wirklich interessant, Ausnahmekünstlerin. Ich wüsste nicht, wie ich der privat begegnen sollte, wenn ich das müsste. Wenn ich im Interview... Naja, ich habe übrigens neulich geträumt... Nee, das ist was anderes.
Nee, was hast du geträumt?
Ich habe neulich geträumt, dass ich eine Kneipe in Irland aufmache.
Hä?
Und ja, das ist, fällt mir gerade an, dann war es ein Irish Pub. Und dann haben die gesagt, wir haben doch hier selber unsere Kneipen und ich mache ein Irish Pub. In Irland heißen die aber nicht Irish Pub. Und ich mache ein Irish Pub in Irland auf. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Manchmal sind so Gedankenfetzen, die mir durch den Kopf jagen. Mein Platz 4, Elfriede Jelinek.
Okay, bei mir auf Platz 3 ist auch eine große Frau aus der Dachregion. Es handelt sich um Angela Merkel. Es gab ja gewisse Berührungspunkte in unseren beiden Leben kurzzeitig. Und wir wissen voneinander, dass es uns gibt. Und ich bewundere natürlich alles, was sie jemals getan hat, als System-Clown. Bin ich dazu verpflichtet, vertraglich. Und ich finde es bemerkenswert, auch wie sie sich jetzt abgrenzt von ihrer Partei, der CDU, wie sie absolut offensichtlich keinen Bock auf Friedrich Merz und irgendwie Carsten Linnemann und diese ganze irgendwie Twitter-Bande hat und irgendwie einfach nur jetzt smooth in den Lebensabend hineinsegeln möchte. Ich finde das irre, dass sie ein Buch bei Kiwi rausbringt im Herbst und ich bin echt gespannt darauf, weil ich glaube,
das Buch Meine geilsten Entscheidungen.
Meine geilsten Entscheidungen. Fickt euch alle von Angela Merkel.
Ja.
Ist der Arbeit, also ich weiß noch gar nicht, wie der Titel ist, ob es da schon einen gibt. Ich habe aus dem Verlag gehört, also ich habe ja, ist ja auch mein Verlag, erzähle ich jetzt gerne mal auf Stehpartys, Angela Merkel und ich, sie ist ja in meinen Verlag gekommen, sage ich dann immer, bei Kiwi. Ist ja auch dein Verlag, übrigens. Unser Verlag. Wir haben unsere Schwarz-Weiß-Fotos hängen nebeneinander in den Büroräumlichkeiten am Kölner Hauptbahnhof von Kiepenheuerwitz. Ich habe gehört aus dem Verlag, dass das Buch Fickt euch alle heißt von Angela Merkel. Ist aber vielleicht auch nur der Arbeitstitel. Ich bin sehr gespannt. Ich habe aber gehört, das sollen nicht nur Memoiren sein, sondern es sollen auch noch mal ein paar programmatische Flöcke eingehauen werden. Also gerade mit Blick auf irgendwie Russland ist ja schon bemerkenswert, dass Russland den Angriffskrieg gestartet hat, 3 Monate nachdem Merkel weg war. Also was für ein Zauber hatte sie über Putin, dass danach der Bann gebrochen war und dann irgendwie er losgelegt hat.
Dann und vergessen das Video, wie Putin sie irgendwie vollsabbelt und bei irgendeiner Konferenz und sie so die Augen verdreht, weil sie die Scheiße nicht mehr hören kann.
Ja,
da gibt's so ein Video, wo sie dann so weg, die Augen so wegdreht
und
er so
und, oder wie er, wie er den großen Hund reinholt. Im Wissen, dass sie Angst vor Hunden hat, also so alte Geheimdienstmanier, den Gegner irgendwie einschüchtern, finde ich auch sympathisch, dass sie keinen Zugang zu Hunden hat. Also ich glaube, wir sind uns viel näher in vielen Punkten, als sie das gerne hätte. Und ich glaube aber, dass wir
uns... schätzt du sie für ihre politische Arbeit?
Also ich schätze sie für, ich sag mal so, die Legacy, die sie hinterlassen hat, die hat schon ein paar Sachen gebracht, die echt Mut erfordert haben. Also, dass wir schaffen das im Moment der höchsten Not zu appellieren an die integrative Kraft und den guten Willen und das Gute im Menschen. Ja. Und da eben nicht die Abgründe zu sehen, sondern zu gucken, dass man das wirklich hinbekommt. Und das stimmt ja auch. Das, was man ihr dann natürlich sofort von rechter Seite irgendwie übel genommen hat. Aber das in dem Moment zu machen, fand ich mutig und idealistisch und irgendwie schön. Und ich glaube auch, dass man das eigentlich schafft, wenn man das möchte. Und ich projiziere leider diesen tiefen Gedanken in mir auch immer auf andere Leute, dass andere Leute auch glauben, dass man das miteinander aushält. Und ich glaube, dass es im Kern da wenig Unterschiede gibt. Ich glaube aber, dass wenn wir uns gegenüber sitzen würden, dass wir uns nicht, ich wüsste nicht, wie ich das Gespräch anfangen soll.
Ja, wisst ihr bei wenigen Politikern.
Ja, also ich glaube, ich meine, sie kann das wahrscheinlich, die kann das professionell dann Gespräche anfangen mit Leuten, mit denen es schwer ist, Gespräche anzufangen. Aber ich glaube, wir hätten nach relativ kurzer Zeit keine Gesprächsthemen mehr, weil wir dann das Gefühl hätten, ja, tiefer rein gehst du jetzt auch nicht und so. Aber auch, ich habe eine Biografie von ihr mal gehört als Hörbuch und auch dieses Aufwachsen da in Templin auf diesem Hof mit behinderten Menschen, auch alles, was mir sehr nah ist, also ich komme ja auch aus einem sozialpädagogischen Milieu und kenne auch diese Arbeit mit behinderten Menschen gut. Und das ist alles irgendwie ganz nett und sympathisch und auch politisch, ja gut, andere, also weiß ich nicht.
Ich verstehe das auf alle Fälle. Ich wüsste auch nicht, wie ich eigentlich gelernt
habe. Aber ich glaube, will ich nicht begegnen, möchte ich gerne weiter konsumieren. Und wenn man, also wenn, hier nochmal das Angebot, Frau Merkel, wenn Sie das jetzt hören oder Ihnen das zugetragen wird, wenn Sie Promo brauchen, kommen Sie zu Fest und Flauschig. Wir haben eine geile Reichweite. Wir haben hier ein geiles Publikum.
Das wiederum würde ich gerne machen.
Tatsächlich. Wirklich.
Angela Merkel einladen würde ich wahnsinnig gerne.
Da würde ich auch nochmal extra zu Radio 1 nach Potsdam ins Studio gehen, damit wir uns persönlich gegenüber sitzen. Auf neutralem Grund für uns alle nach Potsdam. Wie damals nach dem Krieg.
Meine Oma hat kurz vor ihrem Tod, meine Oma väterlicherseits gesagt, dass sie große Stücke auf Angela Merkel hält und glaubt, dass sie irgendwie den Kahn aus dem Dreck ziehen wird, weil die hat so eine Arbeitsmoral noch und irgendwas Preußisches, was ihr gefallen hat oder so, hat meine Oma noch gesagt, einige Tage bevor sie dann in eine bessere Welt verschwunden ist.
Weiß man nicht, ob die Welt besser ist, das werden wir nie erfahren, es sei denn,
das ist, manche Illusionen muss man ja aufrechthalten. Mein Platz 3 ist ziemlich einfach. Ja? Ich finde, sie hat wahnsinnig viel für die Popkultur gemacht. Ich fand sie auch immer toll. Ich habe ihren von Anfang an, weil ich ein Kind der 80er bin, seit ihrem ersten Song sie begleitet. Aber ich möchte niemals Madonna begegnen, weil ich Madonna, glaube ich, für wahnsinnig anstrengend, auch wahnsinnig so fordernd halte und die einfach nur mal, seit sie 19 oder 18 ist, ein Weltstar ist, in einer Welt lebt, in der es einfach alles selbstverständlich ist, was für sie stattfindet, die bissig ist, die angriffslustig ist, die aber auch ungerecht ist und irgendwie auch scheiße ist zu Leuten, glaube ich. Also so, es gibt so Interviews und so. Ich glaube, die ist einfach so lange Star und so lange in ihrem Paralleluniversum, dass du da einfach nur alles falsch machen kannst. Du kannst die falsche Frage stellen. Die ist nicht mehr, die hat das. Ich habe gerade dieses Foto gesehen von Jenny from the Block,
Jennifer Lopez.
Mhm. Dass die öfter mal, die fliegt öfter mal Economy Class, ne? Wenn es kein Business Class gibt. Und ich finde das irgendwie cool. Und sie hat auch in Interviews gesagt, Alter, ich komme aus einer durchschnittlich bis armen puerto ricanischen Republik und
Jeremy Frequency
und für mich ist das nichts Schlimmes, hat sie gesagt. Außerdem hat sie sich gerade von Ben Affleck getrennt, glaube ich. Und ich glaube, dass Madonna niemals mehr Economy Class fliegt und auch nicht, wenn jemand sie anspricht und sagt, Alter, Madonna, geil, abgeliefert, gib mal 5, wird die sagen, oh, what the fuck you wanna do here und so. Andererseits bewundere ich ihr Leben, was sie jetzt als Frau, die fast 70 Jahre alt ist, führt, diesen irgendwie weed-smokenden, immer in Clubs abhängenden mit jüngeren Leuten und irgendwie regen sich viele drüber auf, auch über ihre Operation im Gesicht. Ich finde das irgendwie völlig verständlich. Wenn du so lange ein Star bist, wie willst du denn dann nochmal ins normale Leben zurückkehren? Das kommst du nicht mehr. Die kommt aus einer Zeit, wo es unmöglich ist. Und würde sie ins normale Leben zurückkehren, würden alle sagen, wie übrigens bei Bridget Fonda, die inzwischen eine ganz normale, sich vor 20 Jahren zurückgezogen hat, die damals sehr, sehr schön war und nur noch auftaucht in irgendwelchen Klatschpressen, weil sie jetzt halt sich halt angeblich gehen lassen und ein Leben führt, was einfach jenseits von Öffentlichkeit ist. Und das hätte sie nicht machen können. Ich glaube, es ist einfach unheimlich schwierig, Madonna zu sein und es ist unheimlich schwierig, sich mit Madonna zu unterhalten. Deswegen hoffe ich, dass wir uns nie begegnen. Die Chancen sind auch gering.
Bei mir auf Platz 2 der großen 5 KünstlerInnen, deren Werk ich bewundere, die wir nicht lieber nicht treffen möchten, ist eine Künstlerin, die ich schon mal getroffen habe, aber das zählt eigentlich nicht. Und zwar handelt es sich um die berühmte deutsche Sängerin Lena. Und dazu muss ich vielleicht kurz sagen, dass ich tatsächlich, auch wenn das so, überhaupt nichts gegen Lena habe, gar nicht. Ich verfolge sie eben seit dem Eurovision Song Contest und habe da aus ganz vielen Gründen, finde ich das spannend, das zu verfolgen, weil sie natürlich super jung, mit super viel Energie in diese Welt hineingeschleudert wurde, in die Welt der Öffentlichkeit. Und damit sie da, glaube ich, jahrelang mit haderte. Lena...
Da wird ja aber viel preisgegeben aus ihrem Leben, dafür, dass sie damit gehadert hat.
Naja, genau. Aber es war ein Suchen und ein Spiel und ein Trial and Error mit der Öffentlichkeit. Und ich glaube, dass sie immer noch nicht ihren Frieden damit gefunden hat und dass es immer noch so eine gewisse Brüchigkeit gibt, in ihr, die ich eben total spannend finde.
Aber du schätzt sie für ihr Werk oder nur für den Song Satellite?
Also Satellite und Taken by a Stranger und irgendwie für alles, was sie macht. Ich finde das schon nachvollziehbar. Ich verstehe, dass das total viele Leute hören und gut finden und irgendwie spannend finden. Ich finde, das Werk würde ich jetzt eher weiterfassen, eher als Person in der Öffentlichkeit oder wie sie mit der Öffentlichkeit umgeht. Das würde ich eher sagen, das kann ich nachvollziehen, das finde ich spannend und das finde ich irgendwie immer wieder reizvoll, auch wenn dann mal irgendwie eine Tour angekündigt wird und dann abgesagt wird aus gesundheitlichen oder irgendwelchen lang erklärten Gründen oder sowas. Das finde ich alles irgendwie spannend zu verfolgen. Und ich habe eine Zeit lang immer Scherze darüber gemacht, dass sie in meiner Sendung ist. Und dann wurde immer rausgeschnitten in dem Moment, wo sie die Bühne betritt. Dass sie also quasi immer angekündigt wurde. Dann kam quasi eine Mitarbeiterin, die so ein bisschen so aussah, nur schnell raus. Aber in dem Moment wurde dann, ohne dass man ihr Gesicht gesehen hat, weggecuttet. Und dann habe ich immer, vielen Dank, das war Lena. Und als hätte die Sendung einen Sprung. Das haben wir irgendwie jahrelang durchgezogen. Jetzt habe ich versucht, in den letzten Jahren sie wirklich mal zu fragen, weil ich gedacht habe, es bestimmt jetzt, hey, alle werden älter und alle werden ruhiger. Und jetzt macht sie das gleiche Spiel andersrum, dass ich quasi sie anfrage und hast du nicht Lust zu kommen? Und ey, wir würden uns voll freuen und so. Und ja, vielleicht mal gucken. Und dann wird es aber nie irgendwas. Und ich glaube, das ist
it's meant. Der Zug ist zugefahren, meinst du?
Nein, ich glaube, it's meant to be this way. Ich glaube, das ist like a satellite. We are in an orbit on the way around ourselves. Wir sind quasi wie Planeten und Satelliten jeweils für den anderen. Wobei sie natürlich bei mir der Planet ist und ich der Satellit und andersrum. Wahrscheinlich genauso, aber das wird, glaube ich, nie zueinander kommen und das finde ich irgendwie spannend und auch gut so und ich habe meinen Frieden damit gefunden, aber ich bewundere das von fern und es wird niemals zusammengehen, glaube ich.
Wachsen, nicht nie. Im Gegensatz zur DDR und Bundesrepublik Deutschland, genau. Die ja irgendwann ganz gut zueinander.
Aber da an dieser Stelle liebe Grüße und ich finde auch alles weitere drumherum sympathisch und so. Ist alles cool, aber...
Ich bin ja sehr eng mit Lena befreundet, ich kann sie ja mal fragen, ob da nicht mal...
Wirklich? Ja, und wirklich macht ihr dann, was macht ihr gemeinsam?
Wir schreiben ein, zweimal die Woche.
Ah, okay.
Alles Mögliche. Ich frage sie einfach mal, wie sie das so sieht. Alles mein klar. Platz 2, ich weiß übrigens, glaube ich, was dein Platz 1 ist.
Glaube ich nicht.
Aber ich glaube doch.
Ja, ich glaube nicht.
Ich glaube, es ist ein Sänger, oder?
Nein.
Nee?
Nein.
Hätte ich jetzt gedacht, dass dein Platz 1 ist. Deswegen, weil ich denke mir, ich kann
du meinst so Morrissey oder Farin Urlaub? Nee, habe ich direkt von vornherein rausgenommen, weil ich das habe ich schon 100-mal besprochen. Ich habe eine ganz andere Person. Obwohl Morrissey, klar.
Mein Platz 2 ist Van Morrison. Van Morrison, der irische Sänger, Soul, Blues, alles mögliche. Ich habe fast alle Vinylplatten von ihm. Es gibt so Künstler und Künstlerinnen, so Joni Mitchell, Leonard Cohen und sonst was, von denen sammle ich alles an Vinyl. Das siehst du hier im Hintergrund bei mir gerade, Jan. Heute zeige ich dir mal einen intimen Einblick in meine Vinylsammlung da hinten. Ne? Aber Van Morrison habe ich halt eins meiner ersten Konzerte Anfang der 90er Jahre beim Harport, oder bei so einem Jazzport-Festival gesehen. Er kam auf die Bühne und hat während des Konzertes seine gesamte Band Stück für Stück von der Bühne runtergeschmissen, weil er unzufrieden war. Erst den Pianisten hat er selber Klavier gespielt, dann den Saxophonisten, dann hat er selber Saxophon gespielt und am Ende stand er alleine auf der Bühne, hat die gesamte Band gefeuert und ich habe zweimal wirklich und hat dann alleine gespielt und ich fand's auch geil, aber der Typ ist eine wahnsinnig, ich weiß, dann sagen wir Leute, dem wurde übel mitgespielt, seine allererste Band Them, die hat kein Geld bekommen und deswegen ist der Mann so geschädigt von der Musikindustrie, dass er so grantig geworden ist, aber der ist so grantig, es gibt 2 Interviews auf YouTube mit ihm und die beiden Interviewer lecken dem so das Arschloch, muss ich jetzt mal sagen, damit der Typ gepleased ist.
Metaphorisch.
Es wird keine einzige Frage gestellt, die mal so ein bisschen schwieriger oder sonst was ist, weil du weißt, dass Van Morrison sofort aufsteht und weggeht. Das ist so ein mega anstrengender, schwieriger Perfektionist, der mit nichts so richtig zufrieden ist, der auch keine Freude zeigt. Und ich glaube, das ist ein unangenehmer Ficker privat einfach. Da gehe ich, die Analyse gehe ich jetzt einfach mal ein hier. Und das Risiko meine ich. Ich glaube, Van Morrison ist echt ein schwieriger, unangenehmer Typ mit wenig, der strahlt wenig Freude aus. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ein Künstler, das ist ein echter Künstler, dem geht es halt nicht um das und das. Das ist auch ein echter Künstler. Ich finde sein Werk Veden Fleece, Astral Weeks, Moondance, ey, das sind alles Platten für die Ewigkeiten. Aber der Typ, ich habe ihn dreimal gesehen. Einmal ist er gar nicht erst aufgetreten. Einmal hat er alle Leute, hat er 5 Minuten vorm Auftritt gesagt, er hat keinen Bock. Und einmal, da bin ich extra auch noch irgendwie nach Hannover gefahren. Das war auch irgendwie 98. Da habe ich gerade die Moondance entdeckt. Und da hat er sowieso, also da habe ich ihn einmal gesehen, hat keinen geilen Song gespielt, sondern nur von der aktuellen Platte. Ich weiß, ist ein echter Künstler, aber ist einfach ein Typ, der irgendwas ausstrahlt nach dem Motto, wenn du für den arbeitest, dann bist du gebrochen nach ein paar Wochen. Und deswegen ist Van Morrison mein Platz 2.
Okay, jetzt kommt mein Platz 1 der großen 5 Prominenten, die ich niemals persönlich kennenlernen möchte, aber deren Werk ich von fern bewundere. Es handelt sich um den großen deutschen Philosophen Richard David Precht. Er ist ein Kollege von mir.
Magst du denn sein Werk?
Ich mag sein Werk sehr und ich bewundere sehr, wie er es schafft, wirklich auf jede Frage eine Antwort zu geben, die so klingt, als hätte er Ahnung davon. Das bewundere ich sehr. Die Kaltschnäuzigkeit, die
Unverfrorenheit. Da gibt es einige, die das können.
Die Unverfrorenheit. Naja, aber nicht mal ein bisschen Brüchigkeit zuzulassen oder mal einen Ort herzustellen, an dem man mal reflektiert, wie viel Scheiße man eigentlich labert. Also diese Unverfrorenheit. Immer wenn ich in der Sendung, also es gibt im Grunde, weißt du, das meine Zusammenarbeit mit dem ZDF ist lang, intensiv und eingeübt und gut geölt. Aber an einer Stelle wird es immer schwierig, nämlich wenn ich in der Sendung anfange, Witze über Richard David Precht zu machen. Ich weiß nicht genau, was er gegen den Sender in der Hand hat, aber es ächzt in der Hierarchie und man fragt, ach, muss das denn sein und oh, nicht schon wieder und so, weil ich glaube, dass Richard David
Precht auch jemand... Der hat einen Zweitschlüssel, Entschuldigung, für den Giftschrank von Christian Scherz.
Kann sein, es kann auch sein, dass er einfach sobald irgendwas, dass er quasi so ein Message-Controlling macht, also er pustet Scheiße in die Welt hinaus und so halbgare Sachen unter dem Deckmantel der großen Philosophie mit so einem in so einer angestrengten, ernsten Performance nimmt man dem ja alles ab. Das ist ja sein großes Glück. Und wenn dann da mal einer was gegen sagt, dann versucht er quasi auf anderen Wegen diese Facette irgendwie zu unterdrücken oder sagt, muss das denn sein? Und wir sind in einem Sender, keine Scherze oder. Aber es ist wirklich, es ist verblüffend. Ich möchte niemals kennenlernen, niemals, aus ganz verschiedenen Gründen, weil ich glaube, ich habe mich eigentlich immer ganz gut im Griff, auch mit Leuten, mit denen ich mich nicht gut verstehe, kann ich Gespräche führen.
Aber du meinst, dass ich dazu halt handgreiflichen komme?
Nein, ich glaube, ich wäre einfach so ganz gemein, aber so, weißt du, du lässt es manchmal raus zum Beispiel. Also ich habe dich schon in Situationen erlebt, wo du manchmal so eine Suffisanz an den Tag legst, die ich dann immer versuche, aus Höflichkeit zu unterdrücken. Es gelingt mir auch nicht immer, aber weißt du, was ich meine? Manchmal hast du so einen Ton drauf, voll, um so den Raum zu kontrollieren. Und ich weiß genau, dass ich bei Richard David Precht das auf jeden Fall machen würde. Und ich hätte so viel, ich habe so einen ganzen Apothekerschrank mit Versatzstücken, die mir irgendwie über die Jahre in den Kopf gespült wurden, wo ich mich über ihn lustig machen könnte, ohne, ich glaube, er würde das nicht merken. Und ich hätte total Spaß daran. Und deswegen möchte ich ihn nicht begegnen, auch damit diese bröckelnde Fassade, die da steht, die er es geschafft hat aufzubauen in meinem Kopf, damit die nicht auch noch zum Einsturz gebracht wird. Aber er ist für mich...
Aber schön, dass du sein Werk sehr schätzt.
Ich schätze sein Werk richtig und ich finde, dass Deutschland hat Richard David Precht verdient, finde ich.
Finde ich auch. Ja. Jedes Land hat die Philosophen, die es verdient.
Genau.
Auf Platz 1 bei mir ist ein Schriftsteller. Mhm. Und im Gegensatz zu Elfriede Jelinek, bei der es eigentlich mehr Angst ist und auch Respekt, ist es bei ihm vor allem Ekel. Es ist Michel Ulbeck. Michel Ulbeck, muss ich sagen, aber das muss ich auch mal ganz zum Schluss sagen, ich liebe sein Werk. Und ich bin seit Elementarteilchen in den 90er Jahren wirklich, ich habe fast jedes Buch von dem gelesen. Serotonin habe ich nicht gelesen, aber Karte und Gebiet, Plattform, die Möglichkeit einer Insel und auch Unterwerfung sind alles Bücher, die teilweise wirklich visionär sind. Das mag man denen so ungern immer zuschreiben. Ich kenne auch genug Leute, die dann immer so, auch hier unsere liebe Kollegin Sophie Passmann, habe ich mir irgendwann gesehen, die sich dann genau über den oder auch der, so was Männer gerne lesen, glaube ich, wenn man der Tenor, da David Foster Wallace und so, das sind aber nur mal David Foster Wallace, das sind nun mal wirklich geile Schriftsteller gewesen und Michel Ulbeck, die Bücher, wie der über Sex schreibt, wie der abgründig schreibt und so. Es ist eine große Unterhaltung, es ist teilweise einfach sehr visionär auch, was der schreibt. Ich liebe seine Arbeiten wirklich, aber als Typ finde ich den einfach wahnsinnig eklig. Mhm. Wahnsinnig unangenehm und möchte nie mit dem im Fahrstuhl eingesperrt sein oder auch ein Gespräch mit dem anfangen, wenn er so Kette rauchend mit seinem eingefallenen Gesicht und seinen tiefen Augen, die so aussehen, als wenn er gerade 5 Tage Pornografie irgendwie auf dem Laptop geguckt hat.
Oder hergestellt hat.
Oder hergestellt. Der sieht immer aus, als wenn er aus so einem langen Wichsmarathon aus so einem dunklen Zimmer kommt, finde ich. Ganz ehrlich. So rauchend. Ich stelle mir den vor, wenn der nicht gerade schreibt, guckt der Pornos und raucht Kette
vom Meinst du, dass der schon mal beim Masturbieren geraucht hat? Also rauchend masturbieren?
Ich glaube, der holt sich einen mit seinen gelben Nikotinfingern runter. Glaube ich tatsächlich. Und ich glaube, dass der Pimmel genauso gelb ist wie die Finger.
Oh Gott, Alter.
Aber das ist jetzt, guck mal, letzte Sendung, wir holen nochmal alles raus. Aber ich freue mich über jedes neue Buch, wenn es überhaupt nochmal eins gibt. Ich glaube, er hat...
hat viele andere Sachen zu tun, in Klammern Wichsen.
Er hat andere Sachen zu tun. Aber ich möchte auch nicht diesen Fick-Film sehen, dieser Holländer da gedreht hat, wo er da reingekommen ist in diese... Er ist halt, ich glaube... Irgendwann entscheidet man sich dann nur für das Lebenselixier, was er im Leben hält. Und für manche Leute ist es dann der Sex, siehe Till Lindemann oder sonst was.
Aber stell dir vor, Michelle Ulbeck und Till Lindemann in einem gemeinsamen Porno.
Und Wettwichsen, Kekswichsen. Kekswichsen mit Till Lindemann. Hier, du bist ja immer so subversiv, Till Lindemann. Mach doch mal ein Kekswichs-Video. Und dann mit deinen Bandkollegen, alle 6 von Rammstein, wichsen auf den Toast. Und der Letzte muss es essen. Macht das doch. Ihr seid doch so eine Einheit. Ihr seid doch so, ihr steht doch eng zusammen. Ihr singt es auch mal. Dann mach doch mal frag doch mal die anderen 5 aus deiner Band, ob die nicht mit deinem Porno auch mitspielen wollen. Die haben doch jetzt gerade so Einheit. Warum nicht? Das wäre doch mal was, ne? Um auch zu zeigen, dass es nicht mehr darum geht, Frauen zu degradieren und zu benutzen und zu, sag ich mal, Macht Ausübungen zu machen, sondern sich gegenseitig auch mal einen runterzuholen, auch mal wieder ein bisschen leichter, mal wieder alte Ostromantik rauszuholen. Wettwichsen am Strand, so damals, wie früher.
Als die Mauer noch stand, haben wir das ja auch noch gemacht, haben uns alle einen runtergeholt gegenseitig.
Genau. Ja. Das mal wieder machen. Also Michelle Ulbeck ist meine Nummer 1. Können, glaube ich, viele verstehen.
Das waren sie.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Liebe Leute, das ist die letzte Sendung heute. Wir haben heute den 21. Ist es der 21.? Der 21. Der 21. Mhm. Juli. Wir sind jetzt weg. Bis zum 7.8. Am 8. September sind wir wieder da. Schauen wir mal kurz rein. Ja, genau.
Am 8.
Der 8. September ist der Start von Fest und Flauschig nach der Sommerpause. Wir sind jetzt also 1,5 Monate weg. Das ist aber zu verkraften und so ist das nun mal eben im Mediengeschäft. Habe ich früher auch nie verstanden, warum haben sie denn immer so lange Sommerpausen? Ich sag euch eins, ne? In der Medienarbeit kriegt man als Zuschauerin und Zuschauer immer nur die Spitze des Eisbergs mit. Dieser ganze Berg, der da unter dieser Spitze ist, des öffentlich Sichtbaren oder Hörbaren, der ist eben auch Arbeit und da muss man sich manchmal von erholen und manchmal auch ein bisschen länger. Man muss mal ein bisschen runterkommen und wieder Mensch werden und raus aus dieser öffentlichen Figur. Deswegen brauchen wir ein bisschen Pause. Aber wir kommen wieder Anfang September. Willst du noch mal kurz deine Tourdaten durchgeben? Einfach nur so, weil warum nicht letzte Sendung vor der Sommerpause? Hast du die im Kopf?
Ja, ich habe ja schon was gespielt, deswegen müssen wir das alles. Also ihr findet, naja, wir sehen uns auf dem Highfield-Festival, hoffe ich mal. Wir sehen uns hoffentlich auf dem Obst- und Wiesen-Festival. Wir sehen uns, ich sag's jetzt einfach mal, entweder sehen wir uns am 16.8. in Darmstadt beim Obstwiesenfestival, am 17.8. in Münster beim 30 Jahre Donut Slam. Da freue ich mich sehr drauf.
Oh, liebe Grüße an die Donuts.
Ach, ich mag die gerne. Ich mag die so gerne. Ich freue mich drauf. Am 18.8. Leipzig Highfield Festival spiele ich. Am 24.8. spiele ich auf dem Müssen alle mit Festival in Stade. Am 30.8. bin ich bei Jamel Rock den Förster. Und am 31.8. Darmstadt Golden Leaves Festival. Oh. Und dann gibt es tatsächlich, aber das hat sich alles später nochmal, eine ganz kleine Wintertour auch nochmal, wo wir ein paar Clubs spielen, unter anderem auch nochmal in meiner geliebten Heimatstadt Hamburg und alles weitere nach der Sommerpause.
Wir gehen aber nicht parallel auf Tour, oder?
Nein. Wann, deine Tour ist doch nächstes Jahr.
Die ist nächstes Jahr
erst. Nee, nächstes Jahr, da bin ich am Basteln für die neue Platte.
Ah, okay. Ja, ich weise noch mal darauf hin, in 3 Tagen lass dich überwachen im ZDF um 20.15 Uhr. Meine große 20.15 Uhr Show ist ich weiß schon, die Sendung ist schon aufgezeichnet, das ist ja mal sehr aufwendig. Wie überraschend 200 Zuschauer, die nicht wissen, dass sie in einer Sendung sind, die es nur um
die sich nur um sie dreht. Das ist wirklich eine total süße Show geworden. Guckt euch das gerne an, wenn ihr mögt. Ansonsten die Kochsendung oder auch auf Tour.
Ja, auf Tour.
Wer jetzt los? Aber wir hören das jetzt mal. Wir schreiben, glaube ich, Briefe. Ne, wir schreiben uns Briefe gegenseitig und
vielleicht kommt Opa auch noch mal. Das ist ein alter Charakter vom Fest und Flauschig.
Oh.
Kennst du Opa noch?
Kenn ich noch, ja moin.
Willkommen Opa.
Hier ist ja, Opa. Ophelio, Bumsi, Bumsi, war das nicht viel? Achso, nicht Bumsi, war anders.
Bumsi ist ja eine ganz andere Stimme. Das ist ja
Achso, stimmt. Ja, also das kann alles passieren und dann sind wir Anfang September wieder da. Liebe Leute, genau. Ich mach mal die Musik im Hintergrund schon an. Das war Fest und Flauschig, die letzte Folge vor der Sommerpause. Habt einen schönen Sommer. Wenn ihr schon Ferien habt, dann genießt sie weiter. Wenn ihr aus Bayern kommt und die Ferien erst, wenn ihr jetzt noch kurz, weil ihr jetzt noch Heuernte hattet, fangen die Ferien bei euch ein bisschen später an. Ihr habt erstmal auf dem Hof geholfen und jetzt dürft ihr Urlaub machen. Fahrt mal an die Nordsee, damit ihr ein bisschen lernt, wie die Leute da oben sind. Sind nicht alle schlecht oben im Norden. Habt eine schöne Zeit. Seid im Urlaub schön vorsichtig. Passt auf euch und andere auf. Werdet nicht leichtsinnig. Fangt nicht an zu saufen. Bleibt Mensch.
Und wenn ihr Elfriede Jelinek im Wald begegnet, bleibt freundlich.
Genau, jetzt, ganz wichtig, wenn man Elfriede Jelinek nachts im Wald begegnet, immer einen Baum umarmen, dann kann sie, wenn ihr angegriffen werdet von Elfriede Jelinek, sie mit ihren Stoßzähnen euch nicht in der Leiste oder am Oberschenkel verletzen. Das ist nämlich, führt oft zu tödlichen Unfällen.
Richtig. Vielen lieben Dank für die ganzen netten Nachrichten, fürs Feedback. Fühlt ihr nicht immer so angegriffen, wenn es auch mal Kritik gegen euch geht, weil ihr macht auch immer, es muss auch mal was zurückgefeuert werden. In der letzten Sendung haben wir nochmal alles rausgelassen. Wir freuen uns auf euch, wir freuen euch auf eine neue Staffel, ein neues Jahr gemeinsam, fest und flauschig mit euch und macht's gut, ja?
Schönen Sommer. Bis dann.
Tschüss.